Der Politikgeflüster Podcast.
Auf eine Art hat der Neue es ja sogar leicht. Nach 4 Jahren Trump hängt die Erwartungslatte an Präsidenten so niedrig wie noch nie. Na klar, erstmal muss er jetzt natürlich den ganzen Irrsinn des Vorgängers zurückdrehen. Hier kehrt er ins Pariser Klimaabkommen zurück. Zack, wurde es 1 Grad kühler. Danach stoppt er den Mauerbau zu Mexiko und kündigt dann die wöchentliche Selbstbräunerlieferung ins Weiße Haus.
I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Vor einem Jahr gab Joe Biden der Nation ein großes Versprechen.
Ich werde Präsident für alle Amerikaner sein.
Aber eine Mehrheit der Republikaner glaubte schon damals an die Lüge vom Wahlbetrug. Bis heute sehen sie Donald Trump als rechtmäßigen Präsidenten.
Wir waren gesetzestreue Bürger. Ihr seid schuld. Wir wollen unser Land und unsere Freiheit zurück.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Ich bin eigentlich enttäuscht. Er hat Versprechen gemacht, die er nicht hält. Hatte versprochen, alle zusammenzubringen. Das tut er nicht.
Dass er so viel in 100 Tagen geschafft hat, ist ein Wunder.
Es wird nicht mehr an jeder Ecke gestritten. Das ist nett. Man kann jetzt wieder mehr miteinander reden als vor 150 Tagen.
Ich glaube, dass er die Ukraine angreifen und einmarschieren wird. Ich denke, das wird in den kommenden Tagen passieren.
Wir haben ja auch ganz zu Beginn der Sendung die Warnungen von Joe Biden gehört, der davon ausgeht, dass es möglicherweise in wenigen Tagen zu einem Angriff kommen könnte. Und die Truppenbewegungen, über die wir auch schon gesprochen hatten, da sagt er, möglicherweise arbeitet Russland hier an einer Täuschungsaktion, also eben einer False Flag Operation, wie es hier heißt. Und ihr habt es auch schon angesprochen, die Deeskalation, von der man gehofft hatte, da ja Russland gesagt hat, man zieht Truppen zurück. Da sagen die Amerikaner, da sehen wir eigentlich eher das Gegenteil, dass in den letzten Tagen noch 7000 weitere Soldaten hinzugekommen ist.
Ja, als ich dieses Intro entsprechend mal gestaltet habe, da dachte ich noch, naja, das wird sich in der Ukraine noch ein bisschen hinziehen, das wird mal ein Säbelrasseln bleiben. Mal schauen. Leider wurden wir heute davon überrollt, dass sich diese Ereignisse verändert haben. Nach 70 Jahren, fast 80 Jahren Frieden in Europa wurde das heute durchbrochen durch den Überfall der Sowjetunion, wollte ich schon was sagen, der Überfall Russlands auf die Ukraine selbstverständlich. Und damit wurden unsere Pläne auch ein bisschen durcheinander geworfen heute. Denn eigentlich, wenn man dem Intro genau gefolgt ist, hatten wir uns heute eine monothematische Folge erdacht, denn in unserer ganzen Reihe, wir schauen über Grenzen, wollten wir diesmal in die USA schauen und uns die Lage in den USA etwas genauer anschauen. Aber ich glaube, die Aktualität hat uns heute so ein bisschen gezeigt, ganz so einfach ist das nicht. Insofern herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer, ja, im weitesten Sinne doch besonderen Folge aus verschiedener Hinsicht. Denn erstens wollen wir natürlich heute in die USA schauen mit einem Gast. Zweitens können wir nicht nur in die USA schauen. Dafür waren die Ereignisse heute einfach zu besonders. Und drittens, als eine dritte Besonderheit, wir sind heute auch eine sehr kleine Runde. Auch das ist besonders bei uns, wenn man sonst unsere Gruppe kennt. Insofern wird das heute in vielerlei Hinsicht, wahrscheinlich auch bezüglich der Länge, mal eine andere Folge. Aber das ist ja auch gar nicht so schlecht. Und wir würden genauso vorgehen. Wir würden quasi am Anfang kurz einen Blick auf den aktuellen Konflikt dort in der Ukraine richten und die Geschehnisse des Tages einordnen. Und würden im zweiten Teil dann nach Amerika schauen mit unserem Gast. Und mal schauen, welche offenen Fragen nach dem Gespräch mit ihm noch übrig bleiben. Denn auch das Gespräch wird unter besonderen Bedingungen erfolgen, aber dazu nachher später mehr. Und damit schaue ich auf unsere Runde heute, die so groß ist wie nie, eher so klein ist wie nie. Aber das ist ja auch mal schön, klein und fein. Und die Eröffnungsfrage quasi heute an unsere FlüsterInnen ist genau diese Frage des Tages. Ihr habt heute sicherlich alle die Bilder verfolgt, dieses Überfalls. Heute Morgen beginnt mit den ersten Bildern aus den Hauptstadt und den Städten, wo unsicher war, was passiert da eigentlich, Bombeneinschläge, bis dann irgendwann klar wurde, das waren ja scheinbar sogar eine ganze Invasion im Laufe des Vormittags, bis zu den Bildern des Abends, wo man immer mehr Staatschef hört, die irgendwelche Positionen dazu abgeben, aber die Frage letztlich bleibt, wie geht's da weiter? Und die Frage an euch ist genau diese Eröffnungsfrage, ja, wie geht ihr mit diesem Tag um? Quasi die typische Sportjournalistenfrage, wie fühlt ihr euch nach diesem doch historisch einschneidenden Tag für die europäische Geschichte. Und ich würde das Wort zuerst Ena teilen.
Ich glaube, fassungslos beschreibt es ganz gut. Also dieser Konflikt hat uns jetzt schon eine Weile begleitet und irgendwie ist er mal dann wieder verschwunden aus den Medien. Und jetzt ging es, wie Sie schon sagten, also wie Sie schon angedeutet haben, ja doch relativ schnell mit der Eskalation. Und ich habe heute 3-4 Stunden einfach nur da gesessen, beziehungsweise während ich unterwegs war, die ganzen Livestreams verfolgt. Und das war ein ziemlicher Input und eine ziemliche Flut an Informationen, die ich noch gar nicht so richtig aufnehmen konnte. Und diese Angst vor den nächsten Tagen ist schon ziemlich in mir. Und generell war ich immer ein bisschen vorbelastet, was den Konflikt angeht, da Freunde von uns, die Kollegen von meiner Mama waren, vor 10 Jahren als der Krim-Konflikt eskaliert ist damals, dort gearbeitet haben und das Land verlassen mussten, weil es einfach nicht mehr sicher war für sie und für die Kinder, habe ich mich sowieso immer ein bisschen mehr mit dem Thema beschäftigt und bin jetzt fassungslos, weil ich glaube, dass man das früher hätte vorhersagen können.
Gut, da würde ich mal an LP weitergeben. Wie hast du den Tag empfunden?
Also ich habe ihn ähnlich wie EN empfunden. Ich saß heute Morgen im Auto ziemlich früh, habe noch das Radio angemacht, war eigentlich noch so ein bisschen, nicht im Halbschlaf, man soll ja wach beim Autofahren sein, aber schon noch ziemlich müde. Und habe das im Radio gehört und war total geschockt, total perplex. Ich wusste im ersten Moment gar nicht, was ich dazu denken sollte, war wie EN auch fassungslos und habe das dann versucht, über den Tag so ein bisschen zu verfolgen, was mir nicht ganz so gut gelungen ist, da viel zu tun war. Aber wie EN auch schon angesprochen hat, die Angst ist so ein bisschen da, weil man weiß, das ist nicht sonderlich weit weg von uns. Und meiner Meinung nach interessiert sich der Putin auch nicht nur für die Ukraine, sondern bezweckt dann auch andere Sachen mit. Und deswegen sehe ich das alles ziemlich kritisch und wir werden sehen, was in den nächsten Tagen passieren wird. Ich hoffe, es wird nicht schlimmer, aber man weiß es nie.
Ja, dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir uns mal die Frage stellen, was passiert da noch? Ja, LZ, wie siehst du das denn? Wie hast du den Tag heute wahrgenommen mit diesen besonderen Ereignissen?
Also ich war auch wie die anderen erstmal ziemlich schockiert, als die Nachricht kam, beziehungsweise ich habe auch keine Worte dafür. Und ich muss mal sagen, morgens bin ich nie richtig wach, aber als meine Mama heute durchs Haus geschrien hat, dass ich bitte aufstehen soll und das dann auch durchs Haus geschrien hat, dass Putin mal wieder Mist gebaut hat, sage ich mal, habe ich dann auch, ich glaube, heute Morgen bin ich zu spät losgelaufen, weil ich den Live-Ticker noch lesen musste, weil ich einfach nicht glauben konnte, dass es wirklich so schnell ging. Und ich habe auch diese Angst, die EN und LP beschrieben haben, vor den nächsten Tagen. Und ich hoffe einfach, dass die Entwicklung nicht so allzu schrecklich wird, weil man ja doch diese Nähe hat. Es ist in Europa und irgendwie löst es kein gutes Gefühl in mir aus.
Gut, herzlichen Dank an euch drei. Wir sind heute wirklich eine große Runde, aber so intensiver vielleicht. Der vierte in unserem Bunde ist natürlich Hans. Hallo Hans.
Hallo.
Hans, wie ging es dir denn heute?
Traurig, bestürzt, fassungslos. Eine Mischung aus dem. Das ist ein historischer Tag, nicht nur, wie du gesagt hast, nach 70 Jahren Frieden in Europa erleben wir, dass einfach von den Landmassen her das größte europäische Land das zweitgrößte militärisch überfallen hat. Das größte ist Russland, das zweitgrößte ist die Ukraine, Das war ein imperialistischer Militärüberfall, wie es ihn in Europa seitens einer Großmacht in den vergangenen 70 Jahren eben nicht gegeben hat. Das sind völlig andere Dimensionen als der Kosovo-Krieg, als der Jugoslawien-Krieg, die anderen Staaten, auch als Südossetien, Abchasien, also Georgien. Das sind komplett andere Dimensionen. Da endet auch eine Phase von 30 Jahren Geschichte, die nach dem Ende der damaligen Sowjetunion und dem Sowjetimperium sozusagen ein Stück weit auch demokratischen Aufbruch in Europa markiert hat. Dem wurde durch diesen imperialistischen Militärüberfall, und nichts anderes war es, in aller Brutalität jetzt ein Ende gesetzt. Und wo das wie weitergeht, keine Ahnung.
Zu der Frage kommen wir ja vielleicht gleich. Ich würde aber vielleicht am Anfang mal die Frage in den Raum stellen. Wir haben ja in der letzten Ausgabe mit Frau Sass gesprochen, die ja uns die Lage in der Ukraine versucht hat zu erklären. Und eigentlich so auf die Frage hin, wird es denn Krieg geben? Ich verkürze mal etwas, gesagt hat, nein, sie erwartet das nicht, weil die Kosten für Putin viel zu hoch seien, sowohl jetzt finanziell als auch ökonomisch, als auch in den Konsequenzen. Und trotzdem ist er einmarschiert. Das stellt sich für mich natürlich die Frage, wenn man genau das im Hinterkopf behält, was ja auch viele, viele Quellen berichtet haben, dass es eher unwahrscheinlich ist, Intro mal außen vor genommen, gerade beiden. Was denkt ihr denn, was sind denn die Motive aus eurer Sicht, die ihn da antreiben? Ist es das Motiv Vergrößerung Sowjetunion oder welche Gründe könnte er quasi für diese Intervention haben, die ja jetzt doch für ihn Konsequenzen hat, die ja auch durch die Sanktionen, die beschlossen sind und folgen, mit Sicherheit ja auch sehen wird? Ehrenstatum mal, was würdest du sagen?
Na, im Großen und Ganzen herrschte bei Putin ja immer die Angst, dass er Machtverlust erleiden könnte, gerade auch wenn die Ukraine in die NATO eintreten würde. Und dementsprechend bei aller Fassungslosigkeit, und man überlegt sich ja wirklich auch, wie kann ein Mensch irgendetwas rechtfertigen mit dem Tod von unschuldigen Menschen, stellt sich bei mir eigentlich nur raus, dass es um pure Machtdemonstrationen und pures Ego gehen kann. Und das macht die Sache für mich noch mal tausendmal ekliger und brutaler und grausamer.
Also ich sehe es ähnlich. Ich denke, dass er vor allem Macht demonstrieren möchte, und zwar nicht nur der Ukraine gegenüber, sondern der ganzen westlichen Welt. Also wenn man mal schaut, die Sanktionen, die wir jetzt erheben sozusagen gegen ihn, treffen uns ja irgendwo auch. Und das weiß er. Er ist ja nicht blöd, sage ich jetzt mal auf gut Deutsch gesagt. Er weiß, dass uns das auch trifft, wenn uns zum Beispiel das Gas fehlt oder das Getreide, das wir von dort geliefert bekommen. Und dass es für uns vielleicht auch schwierig wird, das von woanders herzukriegen. Und er weiß, dass wir in gewisser Weise, nachdem welche Mengen, irgendwie auch abhängig sind davon, das zu bekommen. Ich meine, wenn man sich anschaut, dass wir immer weiter zum Beispiel Gasheizung oder sonst was, wir verbrauchen mehr Strom und sonst was, denke ich, dass er einfach der westlichen Welt auch so ein bisschen versucht, durch diesen, also er hat Angst, seine Macht zu verlieren, wie EN schon gesagt hat, und jetzt versucht er natürlich, die zu demonstrieren, um da Sicherheit zu schaffen, auch für sich selber, und wenn es da auch nur um sein eigenes Ego geht. Ja, also ich glaube, um es mal jetzt ganz provokativ auszudrücken, dass es in seinen Augen und vielleicht auch ein bisschen in meinen noch so ein kleiner Ost-West-Konflikt ist.
Aber er hat ja interessanterweise in der Rede, die er gehalten hat, als er quasi legitimiert hat, warum die Volksrepubliken von ihm anerkannt werden, da hat er ja historische Gründe angezogen. Ne? Die Ukraine sei immer ein Teil schon Russlands oder Sowjetunion gewesen entsprechend, und das sei quasi alles historisch determiniert. Das ist natürlich die Frage, ob das alles nur ein großer Vorwand ist oder ob quasi mehr dahinter steckt im Sinne von Herstellung der alten Grenzen. Das ist ja so ein bisschen das, was gefühlt mitschwingt. Hans, was würdest du denn sagen? Was ist für dich das Hauptmotiv, was ihn antreibt? Oder auch nicht. Ich glaube, gerade just in dem Augenblick, doch. Hans, hörst du uns?
Jetzt wieder.
Ja, es gibt Internetprobleme heute, die ganze Zeit schon.
Irgendwas, Ja, das ist das übliche Netzproblem dieses sehr großen Anbieters in dieser sehr großen Stadt Berlin, der es mit sehr großen Schwierigkeiten seit sehr langer Zeit nicht hinkriegt, für Netzstabilität zu sorgen. Und das ist eine LAN-Verbindung, das ist nicht etwa ein schlechtes WLAN, sondern es ist einfach die Leitung, die hier ins Haus kommen soll, die nicht so funktioniert, wie sie soll.
Ja, Hans, die Frage an dich, was würdest du nun sagen? Was ist das quasi Gründungsmotiv, komme ich schon, das Motiv, was Putin antreibt? Mhm. Nicht Gründungsmotiv natürlich, sorry dafür.
Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich einfach nicht. Ich kann keine Ratio, also keine Vernunft dahinter erkennen. Seine Reden sind in der Tat bemerkenswert. Und das ist ja nicht erst in dieser Woche so, dass er sozusagen im Hinblick auf selbstgebastelte Historie, das muss man schon sagen, der Ukraine das Recht auf eigene Staatlichkeit bestreitet. Ja, er kommt mit einem völkischen Ansatz daher, wo er all das, was er selbst, das muss man ja sagen, er hat ja selbst als russischer Staatschef der Ukraine die territoriale Integrität, die Akzeptanz, die Souveränität garantiert in den Grenzen, die die Ukraine nach ihrer Selbstständigkeit, der Erklärung 1991 gemacht hat. Das hat er alles garantiert und er hat einen Geschichtsrevisionismus gegenüber seinen eigenen Positionen gemacht. Was ihn dazu veranlasst hat, ich habe wirklich keine Ahnung, ob er offenbar denkt, dass das, was er sich damit jetzt natürlich an Schaden und Reaktionen einhandelt, es wird Sanktionen geben und so weiter, offenbar denkt er, dass der Nutzen, den er aus diesem imperialistischen Akt zieht, größer sein wird als der Schaden, den er dafür in Kauf nehmen muss. Das halte ich für eine völlig irrationale Angelegenheit. Ich weiß nicht, was sich da in ihm verselbstständigt hat. Ich weiß nicht, ob er noch mit irgendwelchen Menschen sich berät und austauscht oder ob Wladimir Putin ein freidrehendes Individualsystem geworden ist, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich weiß es einfach nicht.
Also diese für mich, um auch nochmal auf Ihre Frage einzugehen, klingt das wirklich und ist es auch nur ein Vorwand, denn wenn es so einfach wäre, dann wäre das schon viel öfter in der Geschichte passiert. Also wenn es so einfach wäre, dass jetzt jemand sagt, ja, keine Ahnung, Amerika hat uns mal gehört, wir wollen es wieder haben, wir greifen euch jetzt an, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass es seine Motivation ist, sondern einfach nur der Vorwand, um seine Macht zu demonstrieren, was ich ja schon gesagt habe, aber auch um halt, ich kann das gerade nicht so gut in Worte fassen, merke ich. Also um nicht nur seine Macht zu demonstrieren, sondern auch so ein bisschen zu demonstrieren, dass er noch da ist und was er überhaupt machen kann und dass seine Drohungen nicht nur leere Worte sind.
Ja, so ein bisschen ist es ja, glaube ich, das Träumen, das schließt ja daran an, das Träumen, alte Grenzen wiederherzustellen. Ne? Das Träumen von dieser ehemaligen Sowjetrepublik mit den Größen, sowohl militärisch als regional als auch wirtschaftlich irgendwie mitzuspielen. Und das ist meiner Vermutung nach das, was ihn antreibt. Plus, ich glaube auch, er hat ja erkannt 2016 bei der Besetzung der Krim, dass er es kann. Also mal böse gesagt, die Krim hat man ihn einfach besetzen lassen. Also da gab es zwar natürlich von ihm irgendwelche Vorwände, ihr erinnert euch zurück, dass ja da Soldaten, russische Soldaten waren, die ja bloß Urlaub gemacht haben und so, ne? Das sind ja alles Separatisten und das Referendum und so, ne? Aber letztlich hat er ja, wenn man so möchte, damals gemacht, was er wollte und hat dann sogar noch Teile der Ostukraine entsprechend indirekt besetzt, jetzt anerkannt. Und letztlich ist es so ein Prozess einer immer größeren Erweiterung der Region und des Machteinflusses, um letztlich natürlich seine eigene Macht zu stabilisieren, aber eben auch ein Bollwerk gegen die NATO aufzubauen, die ja an seinen Augen scheinbar der große Gegner sind, verständlicherweise zum Teil, weil sie ja vor seiner Grenze stehen. zum Teil wahrscheinlich auch einfach ein Schreckgespenst. Deshalb ist die Frage, die sich für mich vielleicht stellt, zum Abschluss, wir werden bestimmt in den nächsten Ausgaben da nochmal intensiver drauf schauen müssen, wenn wir ein bisschen genauer wissen, wie die Kontextfaktoren vielleicht waren und er dazu auch was gesagt hat. Aber die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist natürlich eine spekulative Frage, ich weiß, aber wie geht's denn jetzt weiter? Also erwartet ihr, dass jetzt Putin letztlich oder Russland letztlich die Ukraine im Handstreich übernimmt und es gibt zwar Sanktionen von allen anderen Staaten, aber daran lässt er sich nicht stören. Geht es für ihn dann weiter nach der Ukraine oder ist das quasi nur eine Aktion, die sich auf die Ostukraine bezieht? Wie würdet ihr es aktuell einschätzen? Ich weiß, wir spekulieren und spekulieren ist generell nicht der günstigste Schritt, aber vielleicht ist es mal interessant, das für sich zu erfassen, um dann in der nächsten Ausgabe beispielsweise mit dem Wissen ein bisschen genauer argumentieren zu können. Und ich glaube, LZ war die erste.
Das stimmt nicht. Das stimmt
dann
nicht.
Dann EN, darfst du zuerst. Ich wusste gar nicht.
Ich muss meinen Punkt machen.
Dann darfst du beginnen natürlich. Es tut mir leid.
Aber das ist für mich jetzt gerade sehr wichtig. Mir wird einfach nicht klar, warum er sich diese Vorwände überhaupt selbst schafft. Also es ist, habe ich glaube ich schon mal in irgendeiner Folge gesagt, es wirkt auf mich wie ein bockiges Kind, was immer mehr haben will und keine Grenzen gesetzt bekommen hat in seinem Leben. Haha, haha, ja, witzig. Ich verstehe wirklich nicht, warum, und vielleicht bin ich naiv, nennt mich alle bitte naiv, aber warum Probleme in der Hinsicht auch geschaffen werden, denn Krieg ist nie eine Lösung und Gewalt und das Sterben unschuldiger Menschen kann nie eine Lösung sein, kann nie die Intention von jemandem sein. Ich schäme mich heute sehr, ein Mensch zu sein und zu sehen, was die menschliche Rasse nicht nur diesem Planeten, sondern sich selbst auch antut. Ich vermute, dass es noch weiter eskalieren wird, wenn wir jetzt hier wild spekulieren sollen. Ich vermute, dass es weiter eskalieren wird. Ich will mir aber auch mehr nicht ausmalen, weil ich immer noch zu schockiert und zu fassungslos bin und es zum Selbstschutz gerade mir noch nicht ausmalen möchte.
Ich will es mir auch ehrlich gesagt nicht so weit ausmalen. Klar, man kann spekulieren, aber die andere Frage ist, was passiert? Und es schwingt ja auch immer eine gewisse Angst mit, weil dieser Konflikt ja nicht mehr weiter entfernt ist sozusagen. Und deswegen glaube ich schon, dass sich Putin nicht so viel aus den Sanktionen machen wird und sein Ding weiter durchziehen wird. Ich hoffe bloß, dass irgendwie interveniert werden kann und die ganze Lage nicht, also sie ist ja schon eskaliert und sie wird wahrscheinlich auch noch mehr eskalieren, aber dass es irgendwo gestoppt werden kann und dass das kein Ende hat, sondern sich erstmal wieder beruhigt und dann vielleicht andere Lösungen gefunden werden können.
Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es schlimmer wird. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es eine komplett unerwartete Wendung nimmt, da wir, wie heute Nacht gesehen, Putin zu eine Überraschung eigentlich immer ganz, also immer gut ist. Ich meine, gestern hat, glaube ich, noch keiner gerechnet, dass es heute Nacht losgeht. Und auf einmal war es soweit und heute Morgen waren alle Nachrichten damit voll. Und deswegen kann und möchte ich das auch gar nicht einschätzen.
Ich möchte mal ein paar mittel- und auch längerfristige Sachen spekulieren, wirklich spekulieren. Das eine ist, ich glaube nicht, dass Putin versuchen wird, die gesamte Ukraine zu überrollen und militärisch-politisch zu besetzen. Das ist das letzte Mal, als das versucht wurde, in Afghanistan kläglich schiefgegangen. Putin weiß sehr genau, das weiß er, glaube ich, wirklich sehr genau, dass eine große Mehrheit der Bevölkerung der Ukraine damit in keiner Weise einverstanden wäre. Das ist ja sozusagen ein Treppenwitz. Eigentlich, wenn jemand im Moment die NATO stark macht, dann ist das Wladimir Putin durch diese militärische Invasion. Er macht die NATO stark und er macht die Westorientierung des bei weitem größten Teils der ukrainischen Bevölkerung. Das stärkt er mit seiner Polarisierung. Er hat ja bei diesem Überfall jetzt gesagt, zwei Ziele sollen verfolgt werden. Einmal die Zerschlagung der Militärstruktur der Ukraine. Das kann man mit Luftschlägen und so weiter machen. Man kann also militärische Einrichtungen, Infrastruktur stören oder auch zerstören. Das zweite wird sein, dass er sagt, die Teile, die russisch orientiert sind, also Donbass, und zwar der komplette Donbass, die beiden kompletten Oblasten, es mag sein, dass er die plus die Krim und dann eben auch die Landbrücke zur Krim sozusagen als Beute sich einverleiben wird. Er kann da vermutlich auch eines Rückhalts in der Mehrheit der Bevölkerung sich sicher sein. Kann sein, dass er das als Beute haben will und nehmen will, kann sein, dass ihm das auf 10 und 20 Jahre so bleibt. Langfristig glaube ich aber, dass so wie der Stopp des Prager Frühlings, das Ende des Prager Frühlings durch die Militärgewalt des damaligen Warschauer Pakts, war eigentlich das Ende. Das hat das politische Ende dieses Bündnisses eingeläutet. Und ich glaube auch, das Revival, was Putin jetzt versucht, und das ist in meinen Augen ist es eigentlich weniger der Versuch, die UdSSR zu revitalisieren, sondern es ist ein historisch noch davorliegender Ansatz. Es ist der Versuch, das zaristische Russland sozusagen auch mit seiner völkischen Definition neu zu wiederzubeleben. Das ist mit dem Akt, wo er scheinbar erfolgreich ist, ich glaube, tatsächlich historisch gescheitert. Es wird eine Zeit nach Putin geben und möglicherweise ist das, was wir jetzt erleben, ein Pyrrhus-Sieg, was man einen Pyrrhus-Sieg nimmt. Er setzt sich jetzt im Moment militärisch durch. Er weiß auch, die NATO wird keine Truppen dahin schicken und die Ukraine verteidigen. Aber ich glaube, politisch, geopolitisch, militärpolitisch wird das für ihn kein Sieg auf Dauer sein.
Da bin ich gespannt, Hans. Also was deine These betrifft bezüglich der Ostukraine, stimme ich dir durchaus zu. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er die gesamte Ukraine ergreift, aus verschiedenen Gründen. Er stünde ja dann auch direkt wieder an der Grenze zu einem NATO-Land mit seinen Truppen. Das glaube ich tatsächlich auch nicht. Ob es tatsächlich für ihn nur so ein Scheinsieg ist, da bin ich mir ein bisschen unsicher. Einfach, weil ich nicht glaube, dass auch die Sanktionen, die ihn jetzt treffen, ihn persönlich so treffen, die Wirtschaft so treffen und vor allem die Menschen so treffen. Das ist ja das Entscheidende, dass er da keine Mehrheit mehr findet. Bin ich mir unsicher. Vielleicht liegt es auch... Sag ruhig erst.
Ja, okay. Also das ist auch, wenn diese Perspektive, das ist auch keine, die ich jetzt auf 3, 4, 5 Jahre ansehen würde. Das kann wirklich länger dauern. Aber man muss eben auch sehen, ja, die Sanktionen, die jetzt verhängt werden, SWIFT oder sonst was, oder auch Gaspipeline, meine Güte, das ist es nicht alleine. Russland lebt vom Verkauf seiner Energieressourcen. Das ist die einzige Einnahmequelle, die Russland hat. Und wenn dieser Überfall jetzt wiederum einen Prozess beschleunigen wird, dann ist es der, dass global, nicht nur in Europa, sondern global versucht werden wird, von diesen russischen Energieressourcen unabhängiger zu werden. Das heißt, er sägt, glaube ich, mit dieser Aktion mittelfristig den Ast ab, auf dem er selber sitzt. Und das sind Perspektiven, die nicht in einem oder in zwei Jahren, aber vielleicht in 3 oder in 5 Jahren, glaube ich, eine große Rolle spielen werden.
Ja, wenn man den Langzeitblick eröffnet, da gebe ich durchaus recht, da macht das Sinn. Da hängt es aber, glaube ich, auch stark daran, wie denn die anderen Länder damit umgehen und ob sie alle tatsächlich genau das machen, was du gerade sagst, nämlich ihnen die Energieversorgung abschneiden, quasi ihre Hauptware nicht mehr kaufen. Wird man sehen, ob das nachher wirklich der Fall ist, wenn die Preise entsprechend steigen. Aber wie gesagt, wir werden in den nächsten Ausgaben mal den Blick darauf werfen müssen, zwangsläufig, wenn wir uns diese Entwicklung genauer anschauen. Ich glaube, da kommen wir nicht drum herum. Und da ist nochmal verwiesen auf die letzte Folge, da haben wir uns ja ein paar Grundlagen angeguckt mit unser Gästen da ansprechen und vielleicht ist das in der nächsten Ausgabe ja wieder notwendig. Wir schauen mal. Heute wollten wir aber, wie angekündigt, den Blick in die USA werfen und die USA hat ja auch was mit der Ukraine-Krise zu tun, sogar ziemlich viel, weil jetzt ein Akteur ja entsprechend mit eine Rolle spielt bei der versuchten, gescheiterten diplomatischen Klärung. Uns geht es aber auch darum, mal zu schauen, wie geht es denn Biden generell als Präsident, wie geht es innenpolitisch, welche Hürden, welche Probleme hat er. Und dafür haben wir heute einen Gast bei uns hier. Ja, und über diesen Schwerpunkt, heute unter einem besonderen Blickwinkel, sehr wahrscheinlich, dürfen wir sprechen. Und wir sind sehr froh, dass er heute bei uns ist, denn trotz der aktuellen Geschehnisse hat er sich kurz Zeit für uns genommen. Da sind wir sehr dankbar. Bei uns heute zu Gast ist Fabian Reinbold. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Abend.
Ja, Herr Reinbold, vielleicht sagen Sie mal ganz kurz was über sich. Wer sind Sie? Was machen Sie? Warum sind Sie der perfekte Ansprechpartner, wenn es um unseren Blick in die USA geht?
Ob ich der Perfekte bin, weiß ich nicht. Aber ich bin der politische Korrespondent vom Nachrichtenportal T-Online und war seit 2017 in Washington. Habe dort recht turbulente Jahre erlebt, so muss man das sagen, und bin jetzt seit kurzem wieder in Berlin, noch ganz frisch. Und ich habe einen etwas besonderen Newsletter, der heißt immer noch Post aus Washington, auch wenn ich wieder hier bin, und ist sozusagen der etwas andere persönliche Blick auf Amerika und auf Deutschland und Amerika jetzt. Ja, und ich freue mich, heute hier zu sein.
Ja, Herr Reinbold, wir nehmen ja heute auf an einem besonderen Tag, an dem Tag, wo Europa nach vielen, vielen Jahrzehnten des Friedens scheinbar wieder einen Krieg neu erlebt. Nun wollen wir ja über die USA sprechen, keine Sorge. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, als Eröffnungsfrage wäre es mal ganz interessant, diesen außenpolitischen Blick vielleicht zuerst zu nehmen, aufgrund der Aktualität. Vielleicht wäre es ganz schön, wenn Sie uns mal kurz darstellen, welche Rolle spielt die USA in diesem Ukraine-Konflikt und wie passt das zu Bidens außenpolitischer Zielstellung, die er seit seiner Amtsübernahme hat?
Ja, Joe Biden ist beim Thema Außenpolitik ganz old school, so muss man das, glaube ich, sagen. Er ist jemand, der sehr viel Wert legt auf das transatlantische Bündnis, auf den engen Schulterschluss zwischen USA und Europa. Und ich glaube, das sieht man in dieser Krise auch sehr deutlich. Da gibt es ja sozusagen vom Weißen Haus ganz, ganz enge Konsultationen mit Deutschland, mit den anderen Europäern. Und ich finde seine Rolle eigentlich ganz bemerkenswert, weil er wirklich viel auf Deutschland setzt, weil er Deutschland auch vom ersten Tag an so ein bisschen in Schutz genommen hat. Er stand da sozusagen auch innenpolitisch immer unter großem Druck, zum Beispiel Nord Stream 2, diese umstrittene Gaspipeline, mit Strafmaßnahmen zu belegen. Und er hat sich da immer gegen gewehrt, aus Rücksicht auf Deutschland. Nun ja, bis jetzt, bis zur Eskalation in der Ukraine.
Und wie passt das generell zur außenpolitischen Zielstellung unter Biden? Also was quasi hat sich unter ihm, auch gerade im Vergleich zu Donald Trumps Außenpolitik, wenn man die überhaupt so nennen darf, was hat sich da entsprechend verändert?
Sein großes Versprechen an die Verbündeten war ja, wir sind wieder da, wir sind zurückgekommen. Und deswegen bemüht er sich so, auf die Verbündeten einzugehen. Und ja, wie Sie sagen, es hat natürlich mit Trump zu tun. Es ist das genaue Gegenteil zu Trump. Wir erinnern uns, Trump war immer besonders hart gegenüber den Verbündeten und besonders, ja, duckmäuserhaft oder gegenüber den eigentlich Konkurrenten wie Russland. Ne? Das ist ja sozusagen auch berüchtigt, wie er immer mit Putin umgegangen ist. Da war er doch immer sehr unterwürfig. Das hat natürlich in Washington viele Leute zutiefst irritiert.
Sind seine hohen Anforderungen bzw. seine hohen Ziele in der Außenpolitik dann überhaupt realistisch?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es ist realistisch gewesen, dass man das westliche Bündnis stärkt. Und ich glaube, da hat er auch viel erreicht, wie wir es jetzt sehen in diesen Wochen. Die Frage ist, wie viel davon wirklich Fleisch hat und wie viel eher sozusagen so ein bisschen demonstrativer Schulterschluss ist. Und ich glaube, da sind wir jetzt auch in einer ganz interessanten Phase. Also Washington und die Europäer haben immer betont, dass man ganz, ganz eng abstimmt, zum Beispiel welche Strafmaßnahmen gegen Russland man jetzt verhängen wird. Aber nun ja, bis zum Zeitpunkt hier unseres Gesprächs ist das sozusagen immer noch vor allem ein Versprechen. Wir haben es jetzt noch nicht eingelöst gesehen. Das kann sich in den nächsten Stunden, in den Tagen, nächsten Tagen ändern. Aber ich glaube, das ist so die große Herausforderung. Dieses Versprechen, wir stehen wieder zusammen und wir finden wieder zu einer Position, das auch wirklich mit Leben zu füllen, gerade in so einer schwierigen Situation wie der, in der wir jetzt stecken.
Die Frage, die sich für mich, achso, sonst eher, du darfst erstmal, sorry, leg los.
Nein, machen Sie erstmal, es ist nur
ein... Nee, okay, da darfst du gleich. Die Frage, die sich für mich natürlich so ein bisschen stellt, ist, man hat ja die USA immer so außenpolitisch häufig auch von der Politikwissenschaft so als Weltpolizei gesehen in ihrer Rolle und der Vermittlerin wie vielleicht auch intervenierenden Rolle. Wie würden Sie denn da Bidens Sicht auf Außenpolitik einordnen? Ist es diese Rolle eines Vermittlers? Ist es die Rolle eines Akteurs? Oder ist es nicht derjenige, so wie man es in manchen Medien ihm vorwirft, der spätestens durch den Abzug auf Afghanistan eigentlich der Angsthase der Weltpolitik ist?
Ja, das ist eine gute Frage. Also bei Joe Biden sieht man, glaube ich, der verkörpert für mich auch so ein bisschen den Konflikt, den es in Amerika um die eigene Rolle in der Welt gibt. Es gibt ja diesen starken Glauben in Amerika auf beiden Seiten, bei den Demokraten, bei den Republikanern, dass man sozusagen eine, Exceptionalism nennen das die Amerikaner, dass man eine außergewöhnliche Kraft des Guten eigentlich in der Welt ist und dass man diese Rolle aktiv ausfüllen müsse. Das wirkt, glaube ich, auf uns Deutsche manchmal auch so ein bisschen befremdlich, aber diesen Glauben, der ist einfach stark verankert in der amerikanischen Politik, auch bei Joe Biden. Und dann gibt es auf der anderen Seite aber auch eine Müdigkeit ob dieser Rolle, eine Müdigkeit ob dieser ganzen außenpolitischen Abenteuer der letzten Jahre und letzten Jahrzehnte und zum Beispiel die Kriege natürlich in Irak und Afghanistan, die ja wirklich einen hohen Preis auch für die amerikanische Gesellschaft hatten. Und ich glaube, bei Biden sieht man diese beiden Stränge so miteinander ringen. Also er will Amerika noch als diese gestalterische Kraft verankern international, aber er weiß auch, dass daheim die Leute einfach auch müde sind und eher den Blick wieder nach innen richten. Also das ist so der Spagat, den er da irgendwie finden muss.
Gibt es denn signifikante Unterschiede bezüglich der Vorstellungen der demokratischen sowohl als auch der republikanischen Partei, was die Außenpolitik?
Es gibt ziemlich kleine Unterschiede nur, würde ich sagen. Also wie ich eben schon meinte, dieser Glaube, die Kraft des Guten in der Welt zu sein, der ist einfach weit verbreitet im Kongress und auf beiden Seiten. Was es allerdings gibt, und das ist eine neue Entwicklung der letzten Jahre unter Donald Trump, es gibt in der republikanischen Partei, Trump hat ja mit ganz vielem gebrochen, wofür diese Partei steht. Und er hat halt auch mit diesem Selbstbild gebrochen. Also bei Trump, ich habe es ja schon gesagt, gab es diese seltsame Bewunderung für Wladimir Putin und auch so eine eindeutige Absage an diesen Gestaltungswillen. Er hat ja oft gesagt, naja gut, wir sind eigentlich auch nicht so viel besser als irgendwelche anderen Staaten, die wir kritisieren. Und das merkt man jetzt auch in der Krise. Diese Sicht hat in dieser Trump-Blase der republikanischen Partei extrem Aufwind. Also das sieht man jetzt auch bei Ukraine. Trump selbst hat sich jetzt ja auch wieder geäußert und gesagt, Putin, der ist eigentlich ein Genie, wie er das da macht, wie er da jetzt irgendwie Friedenstruppen entsendet. Das ist etwas Neues und das ist etwas, glaube ich, sehr Interessantes, wo man wirklich gucken muss, wie stark wird eigentlich diese Strömung in der republikanischen Partei.
Ich möchte eine spekulative Frage anschließen, bezieht sich auch direkt auf Trump, Putin, Biden. Wenn Putin nicht Biden als Counterpart hätte, sondern nochmal Trump, Hätte er dann auch jetzt diesen imperialistischen Überfall, nichts anderes ist es ja, gemacht? Also das, was, wenn man überlegt, was gibt es historisch für Parallelen, das ist auf der einen Seite, fällt mir nur ein, Irakkrieg seitens der USA und Prag 68, die militärische Niederschlagung des Prager Frühlings. So, das sind für mich die beiden Referenzpunkte. Und mindestens der Prager Frühling, das war ja auch eine Panikreaktion der damaligen UdSSR. Ist das, was Putin jetzt macht, was uns als Zeichen vielleicht der imperialistischen Stärke erscheint, nicht möglicherweise auch eine in Wahrheit Panikreaktion, die mit dem Counterpart Trump vielleicht so gar nicht passiert wäre?
Ja, da kommen wir an das Problem, an das alle ja im Moment stoßen, dass wir nicht so richtig in Wladimir Putins Kopf schauen können aus der Ferne. Wenn wir auf Amerika gucken, zwei Gedanken. Also ich glaube, unter Trump war wirklich sozusagen für mich immer das Erstaunlichste zu beobachten in der Politik gegenüber Russland, dass es eigentlich eine komplett gespaltene Politik gab. Also sozusagen der Apparat, der Kongress, der Regierungsapparat hatte eine Position gegenüber Russland, harte Hand, viele Sanktionen. Und Trump hat die eigentlich immer hintertrieben durch seine Äußerungen und seine Treffen mit Putin. Von daher hätte es vielleicht auch für Putin unter ihm schon da Ansatzmöglichkeiten und Hebel gegeben. Ich glaube, wenn man von außen als so Kontrahent auf Amerika guckt, jetzt auf Bidens Amerika, sieht man natürlich die Schwäche des amerikanischen Systems. Die extreme Spaltung, auch so ein bisschen den schweren Stand, den Joe Biden hat. Und ich glaube, das kann natürlich auch einladend wirken. Auch wenn man natürlich jetzt auf Deutschland guckt, ist es vielleicht jetzt auch ein Zeitpunkt gewesen mit dem Abgang von Angela Merkel, wo man vielleicht eher sozusagen einen Moment der Schwäche gesehen hat. Aber wie Sie sagen, es ist und bleibt natürlich eine grobe Spekulation, was die Herren im Kreml da angetrieben hat.
Ich habe jetzt nicht die Frage bezogen auf die Ukraine. Sie meinten, der Fokus liegt eher auf den innenpolitischen Sachen. Aber es gibt ja auch die Problematik mit der mexikanischen Grenze. Und denken Sie, der Umgang von Biden ist diesbezüglich besser geworden, beziehungsweise fokussiert er sich überhaupt noch wirklich darauf?
Er hat diese Aufgabe ja offiziell an seine Vizepräsidentin Kamala Harris delegiert, irgendwie eine Lösung dieser Problematik herbeizuführen. Und das war so ein bisschen, ja, das sieht man in Washington so ein bisschen als vergiftetes Geschenk an seine Vizepräsidentin, weil das natürlich ein total schwieriges Thema ist, ein total komplexes Problem. Und im Moment ist es so ein bisschen aus den Schlagzeilen zurückgedrängt, aber in Wahrheit ist natürlich nichts gelöst. Es gibt natürlich diesen riesen Migrationsdruck aus Mittel- und Südamerika, der auch sozusagen von der einen Seite, also sozusagen aus dem Universum Fox News und Trump, natürlich ständig ins Zentrum gerückt wird. Und in Wahrheit muss man sagen, scheint es da keine einfachen Lösungen zu geben. Unter Barack Obama gab es immer wieder diese Probleme an der Südgrenze. Unter Trump gab es sie auch. Unter Trump haben wir uns alle ein bisschen, vieles, glaube ich, der Weltöffentlichkeit sehr leicht, sich darüber zu empören, was Amerika da macht. Aber alle Probleme gab es auch schon vorher und gibt es jetzt auch noch. Also es gibt überfüllte Aufnahmeeinrichtungen, es werden Grenzzäune gebaut. Also ich glaube, das ist wirklich, wirklich ein Problem, was nachhaltig bestehen wird und was auch immer wieder ein großes innenpolitisches Problem für Biden werden kann.
Was mich im Bereich der Außenpolitik noch interessieren würde, Wie stark ist denn der Rückhalt für Bidens außenpolitischen Kurs? Also über Innenpolitik sprechen wir ja gleich, aber alles das, was Sie beschrieben haben, wenn man sich auch anschaut, dass er relativ schnell wieder dem Klimaabkommen beigetreten ist, dass er relativ schnell alle Versuche gestoppt hatte, Bidens Versuche aus der WHO auszutreten. Inwiefern trifft das dann in der Bevölkerung auf Zuspruch? Oder inwiefern ist das dann irgendwie so ein kleiner einzelner Gang, den er da geht, der in Amerika, auch im Kontext, kommen wir gleich zu, der Innenpolitik kritisch gesehen wird?
Ich glaube, Biden macht sich keine Illusion, dass er mit Außenpolitik irgendetwas gewinnen könnte. Für Biden ist die Prüfung im Innern, können wir gleich noch detaillierter drauf kommen. Und ich glaube, es zeigt sich auch jetzt in der Ukraine-Krise. Biden hat ja von Anfang an gesagt, wir werden da auf keinen Fall Truppen hinschicken. Wir werden da auf keinen Fall direkt militärisch eingreifen. Und der hat ja auch sozusagen die Ausbilder des US-Militärs, die in der Ukraine waren, ganz schnell abgezogen, damit die ja nicht sozusagen in diesen Konflikt verwickelt werden können. Und das hat zwei Gründe. Zum einen will natürlich niemand sozusagen eine kriegerische Auseinandersetzung der beiden größten Atommächte auf der Welt. Und zum anderen ist das aber der Stimmung im Land geschuldet, wie ich es eingangs schon sagte. Das hat Biden verinnerlicht. Die Leute sind müde, sind kriegsmüde, sind müde von diesen außenpolitischen Abenteuern. Und die Ukraine, so blöd das vielleicht klingen mag, aber für viele Amerikaner ist das auch nur ein Land, irgendein Land, was sie wahrscheinlich gar nicht mal auf der Weltkarte so richtig lokalisieren könnten. Und darüber wird Joe Biden innenpolitisch nicht viel riskieren wollen.
Gibt es denn Ihrer Meinung nach außenpolitische Ziele, die von Biden noch nicht ausreichend behandelt wurden, beziehungsweise Vorhaben etc.?
Ja, also Biden wollte ähnlich wie seine Vorgänger, aber es war auch sein ganz erklärtes Ziel, sich ja eigentlich um die Auseinandersetzung mit China zu kümmern und darauf eigentlich sozusagen den Fokus des ganzen Regierungsapparats in der Außenpolitik zu richten. Klammer auf, das hat ja schon unter Obama begonnen, diese Hinwendung zum Pazifik, zu Asien und dem Aufstieg Chinas. Trump hat das auf seine Art fortgesetzt, sehr zugespitzt, sehr ad hoc. Aber Biden wollte das von Anfang an strategisch angehen. Und da muss man einfach sagen, das hat nicht funktioniert bislang. Einfach weil ihm Putin dazwischen gefunkt ist, dass er da reingeplatzt ist. Und das durchzieht ja auch schon die ganzen letzten Monate. Also Biden hatte ja auch zum Beispiel im Juli schon diesen Gipfel mit Wladimir Putin abhalten müssen, möchte ich mal sagen, weil das eigentlich nicht auf seiner Agenda stand. Und das ist etwas, was seine Leute schon sehr beschäftigt, dass man jetzt sozusagen, statt sich um den vielleicht eher langfristigen Konkurrenten China zu kümmern, man sich jetzt sozusagen wieder kurzfristig alle Energie lenken muss auf Putin und Russland.
Vielleicht als Schlussfrage zum Bereich Außenpolitik. Unter Trump war ja die Rolle der NATO stark diskutiert. Also man kannte ja die Anfangsreden von ihm, die NATO sei obsolet. Dem hat ja, wenn man so ehrlich ist, irgendwann mal Macron mit seiner Aussage, die NATO sei hirntot, eigentlich irgendwie indirekt zugestimmt, auch wenn es ja von dem zeitlichen Ablauf nicht zusammenkam. Wie stellt sich denn Biden zu dieser NATO? Für mich ist so mein Gefühl, dass er sie ja unterstützt, dass er natürlich die USA als Teil der NATO wahrnimmt. Aber mich würde interessieren, wie er quasi die Rolle Amerikas in der NATO versteht. Ist das quasi ein Zweckbündnis oder sieht er in der NATO mehr als irgendeine hirntote Vereinigung von Staaten?
Ja, auf jeden Fall. Also da würde ich auch wieder sagen, Biden ganz klar als Traditionalist, schwieriges Wort offenbar. Er hat... ich meine, man sieht es auch jetzt in der Krise. Es sind letztendlich... über die NATO engagiert sich Amerika, über die NATO schickt Amerika jetzt Truppenverstärkung nach Deutschland, nach Polen und weiter an die Ostflanke. Also dem Bündnis räumt er schon einen hohen Stellenwert ein. Und in einer Zeit, glaube ich, von militärischer Auseinandersetzung ist es, glaube ich, auch für Amerika das zentrale Forum, um den Schulterschluss, die Koordinierung mit Europa zu suchen.
Gut, da würde ich vorschlagen, auch aus Zeitgründen, wir nehmen mal den Schlenker Richtung Innenpolitik. Das ist ja, wenn man ehrlich ist, Außenpolitik bietet sich jetzt an aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Klar, aber der Blick auf die Innenpolitik ist ja fast interessanter, wenn man nach Amerika schaut, denn Biden ist ja gestartet mit viel, viel Anfangseuphorie und mit der Hoffnung, er könne Amerika wieder ein. Jetzt kurz vor den Midterm-Elections sieht es alles ein bisschen düsterer aus. Die Umfragen sind, je nachdem, welches Forschungsinstitut man befragt, doch schlecht, teilweise schlechter als unter Trump. Die Zustimmung der Demokraten ist sehr gering und wer sich die Wahlnachwahl anguckt, Virginia unter anderem, stellt ja auch fest, schwierig. Das heißt, vielleicht so als Eröffnungsfrage zur Innenpolitik, ja, wie würden Sie denn die Situation von Biden in der Innenpolitik einschätzen? Ist die so katastrophal, wie es die Umfragewerte zeigen?
Ja, er ist katastrophal, weiß ich nicht, ob ich das Wort jetzt benutzen würde, aber er ist total belagert. Er ist in der Defensive. Er hat große Teile seines Programms nicht durchbringen können bislang und es sieht wirklich schlecht aus für ihn, dass er die noch irgendwie durchbringen kann bis zu den Midterm-Wahlen. Und ja, also was er geschafft hat, finde ich, das vergisst man jetzt leicht, aber was er wirklich geschafft hat, ist, er hat das Land so ein bisschen, nicht nur so ein bisschen, er hat das Land aus dem Corona-Sumpf rausgeholt. Damit meine ich jetzt gar nicht so in erster Linie das Infektionsgeschehen, aber sein riesiges Hilfspaket von $2 Billionen, was er sehr schnell durchbekommen hat, das hat wirklich geholfen und es hat viele Härten im Land auch abgefedert. In Amerika ist es ja, muss man ja sagen, der Sozialstaat ist ziemlich hart. Da fällt man ganz schnell durch die Raster. Und da haben seine Hilfen wirklich die Situation für viele Leute verbessert. Das hat er geschafft und er hat ein Infrastrukturpaket durchgebracht. Das sind so seine zwei Punkte auf der Plusseite. Aber ganz viele seiner größeren Pläne, tja, da sieht es im Moment nicht so gut aus, würde ich sagen.
Da ist ja die Frage zwangsläufig dann, achso, sorry, LZ, darfst du erstmal, tut mir leid.
Also denken Sie, dass die Vorhaben, die er noch geplant hat, eher auch nicht so positiv ausfallen, beziehungsweise er erstmal sich um die Alten, sag ich mal, kümmern muss, weil ja auch in seiner Partei relativ viel blockiert wird?
Ich glaube, das ist der Punkt. Er hat nicht die nötigen Mehrheiten in jeder Hinsicht. Das politische System ist da ja auch erstarrt. Also er hat ja diese hauchdünne Mehrheit nur im Senat. 50-50 steht es ja da. Und bei dem PAT kann seine Vizepräsidentin den Ausschlag geben. Aber für die großen Reformen braucht man ja 60 Stimmen im US-Senat. Also müsste man 10 Republikaner dafür gewinnen. Und das war auch ehrlich gesagt Joe Bidens Versprechen, mit dem er ins Amt gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin so erfahren, ich weiß, wie der Hase läuft in Washington im Senat, er war ja jahrzehntelang selbst Senator, dass ich das schon irgendwie hinkriegen werde, ja, die neuen Mehrheiten zu organisieren, auch in dieser polarisierten Zeit. Aber man muss einfach sagen, dass er dabei scheitert, so, weil einfach die Polarisierung, über die ja auch so viel zu hören ist, aber über die zu Recht so viel zu hören ist, weil die einfach so stark ist und weil die einfach sozusagen im politischen System auch angelegt ist, dass er da einfach nicht vorankommt. Und tja, in seiner eigenen Partei, also wenn wir nochmal auf die 50 Stimmen gucken, hat er da ja auch sozusagen zwei Senatoren, die ihm das Leben auch immer sehr schwer machen, wenn es um diese großen Vorhaben geht. Also da fehlt mir gerade wirklich die Fantasie zu sehen, dass er da in den nächsten Monaten noch etwas wirklich Großes auf die Beine wird stellen können.
Die Frage ist aber, die ich mir immer stelle, wieso gelingt es ihm denn nicht, diese beiden abtrünnigen Senatoren, wenn man es abtrünnig nennen darf, aus europäischer Sicht, diese abtrünnigen Senatorinnen da irgendwie zu überzeugen, / zu zwingen. Klar, wir haben in Deutschland immer dieses Schlagwort der Fraktionsdisziplin, es gibt es ja in dem Sinne in Amerika so nicht, ist mir schon klar. Aber wieso hat er da keine Möglichkeiten so richtig? Es ist ja verrückt, dass an diesen beiden Senatoren zentrale Infrastrukturmaßnahmen letztlich scheitern und Maßnahmen, die aus europäischer Sicht, man denke an sowas wie Elterngeld, 3 Monate zum Beispiel, dass solche Sachen da scheitern, das ist ja eigentlich absurd, wenn man sich überlegt, wie selbstverständlich das für einen mitteleuropäischen Sozialstaat ist. Also wieso kriegt er die nicht überzeugt? Gibt es da keine Mittel? Frank Underwood hätte sie gefunden, wieso finden sie beiden nicht?
Guter Vergleich, ja, die unterscheiden sich dann doch ein bisschen, die beiden. Ich glaube, 2 Punkte. Zum einen, die Demokraten, die muss man sich ja aus deutscher Perspektive als wirklich völlig wilde Mischung vorstellen. Also wenn wir das irgendwie auf die deutschen Verhältnisse übertragen würden, dann wäre das eine Partei, die irgendwie reicht vom Realo-Flügel der Linken, der deutschen Linken, bis über SPD, Grüne, weite Teile der FDP, ja, eigentlich hin bis zu manchen in der CSU. Ja, also das ist wirklich eine Bandbreite, die schwer zu fassen ist. Und nehmen wir einen dieser beiden Senatoren, die da immer in Frage stehen, das ist der Joe Manchin aus West Virginia. Also ich glaube, so jemand wie der, West Virginia ist ein knochenkonservativer, ländlicher, nicht sehr wohlhabender Staat. Und Joe Manchin, der wäre bei uns wahrscheinlich am ehesten in der CSU, ja, irgendwie auf dem Sozialflügel der CSU. Das ist erstmal programmatisch schwer unter einen Hut zu bekommen. Und dann ist es so, dass der Joe Manchin, um bei dem zu bleiben, der hat eine total konservative Wählerbasis. Und wenn er bei diesen Wählern den Eindruck erwecken würde, er lässt sich irgendwie für Joe Bidens, Klammer auf, Klammer zu, sozialistische Agenda, so sprechen die ja da oft darüber, irgendwie einspannen, dann wird er nicht wiedergewählt. So, und davor hat er einfach so große Angst. So, davor haben alle gewählten Mandatsträger immer so große Angst, dass sie sich da sozusagen unbedingt unverdächtig halten wollen. Und das hat auch damit zu tun, das ist auch nochmal ganz anders als in Deutschland, dass es ja so eine ganz, ganz starke Stimmung an der Basis jeweils gibt, dass die Gegenseite ja nicht gewinnen darf oder ja nichts durchsetzen können darf. Und deswegen ist man immer ganz, ganz, steht immer ganz oben auf der Liste, glaube ich, auf der mentalen Liste dieser Politiker, dass man ja klare Kante gegenüber der Gegenseite beziehen muss und ja nicht zu viele Kompromisse eingehen darf.
Stichwort wiedergewählt. Nun ist es ja so, dass vor allem Donald Trump die Medien sehr stark instrumentalisiert, um auch, ich sag mal, gegen Biden zu schießen. Für wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass er damit erfolgreich sein wird und Biden nicht wiedergewählt wird, sondern wer auch immer bei den Republikanern dann der Kandidat sein wird? Was wir uns, glaube ich, alle denken können.
Ja, genau. Du denkst, dass Donald Trump antreten wird.
Ich halte es für nicht sehr unwahrscheinlich.
Ich auch. Ich auch nicht, genau. Ja, wir wissen es natürlich nicht. Ich muss bei dieser Frage, die mir immer gestellt wird, egal wo ich hingehe, ist interessant, scheint uns weiterhin sehr zu umtreiben, dieser Mann. Ich muss auch immer nur sagen, ja, warum nicht? Warum sollte er nicht nochmal antreten wollen? Ich erinnere mich, wenn es um Trump ging, gab es immer ganz viele Leute, die gesagt haben, von Anfang an, ach, der will gar nicht Präsidentschaftskandidat werden, der macht es nur, um seiner Marke irgendwie Auftrieb zu erreichen. Auftrieb zu verleihen. Und dann war er der Kandidat und dann haben ganz viele gesagt, ja, aber der wird ja gar nicht antreten bei der Wahl. Der spielt nur noch so ein bisschen weiter. Und dann wurde er sogar gewählt und selbst danach haben noch Leute gesagt, ja, der wird aber das Amt gar nicht antreten. Er hat auch gar kein Interesse daran. So, also das ist so ein bisschen eine Konstante. Deswegen sage ich jetzt immer, wenn Leute sagen, der will ja gar nicht nochmal, sage ich immer, wie kommt ihr denn darauf? Natürlich will er. Und wenn er kann, dann wird er es machen. Das nur mal so als kleine Randbemerkung. Ich glaube, wir wissen es nicht. Ich glaube, er wird es versuchen. Ich glaube, er hat einfach eine wahnsinnige Macht über die Basis dieser Partei nach wie vor. So, die ist nicht kleiner geworden, auch wenn das viele vorausgesagt haben, dass die kleiner werden wird, wenn er erstmal da in Mar-a-Lago sitzt und irgendwie golft und von den sozialen Netzwerken gesperrt bleibt, hat er weiter diesen Einfluss. So viel wissen wir. Ob er dann der Kandidat wird, schauen wir mal. Ich glaube, die ganz große Frage ist eigentlich, wer der Kandidat der Demokraten wird. Denn Joe Biden, wie alt ist er jetzt? 79, wenn ich mich nicht täusche. Er sagt natürlich jetzt nicht, dass er nicht nochmal antreten wird. Das wäre politisch total unklug, weil dann wäre er sofort eine lahme Ente, eine lame duck für den Rest seiner Präsidentschaft. Aber ich glaube nicht, dass Joe Biden unbedingt noch einmal antreten wird. Und ich stelle mir dann immer die Frage, die wichtigere Antwort darauf, auf die Frage, ob Trump gewählt wird, ist wirklich, wer sein Gegner ist. Denn ich weiß nicht, ob Trump gewählt worden wäre 2016, wenn nicht Hillary Clinton die Gegnerin gewesen wäre. Und ich weiß auch nicht, ob er abgewählt worden wäre 2020, wenn so ein Vermittler wie Joe Biden da aufgetreten wäre. Also ich glaube, da wird es echt drauf ankommen. Und ich glaube, das weiß momentan wirklich noch niemand, wer da auf beiden Seiten auf dem Wahlzettel letztendlich stehen wird.
Das heißt, wenn Sie jetzt so kategorisch denken, dass Sie es nicht wissen, wer antreten wird zur Wahl, können Sie sich nicht vorstellen, dass Kamala Harris antreten wird?
Sie will das bestimmt. Es rechnen auch viele damit. Das wurde ja auch so gesehen, dass Biden ihr jetzt einfach sozusagen den Teppich sozusagen ausrollt und sie sich mit Hilfe dieses Amtes da nach vorne katapultieren kann. Ich habe Kamala Harris viel begleitet, ehrlich gesagt, in meiner Zeit in Amerika. Sie wollte ja auch, sie ist ja 2020 auch erst als Präsidentschaftskandidatin angetreten. Ich war mit ihr viel unterwegs und meine persönliche Sicht ist so ein bisschen, ich habe schon Zweifel, ob sie sich da auch wirklich durchsetzen wird, weil ich fand sie als Kandidatin nicht so stark. Ich glaube, da gibt es noch ganz andere Figuren in der Partei, die da ihre Chance auch wittern und die vielleicht bessere Chancen hätten.
Ich habe noch mal eine ganz andere Frage. Und zwar haben Sie vorhin auch schon den Sozialstaat bzw. die soziale Struktur angesprochen. Denken Sie, Biden wird jetzt in seiner Legislaturperiode irgendwas für die Verbesserung der sozialen Situation tun? Also Sie haben ja schon das Corona-Paket angesprochen, aber denken Sie, dass da noch irgendwas kommt? Oder denken Sie, dass er sich auf andere Sachen fokussieren wird?
Er will es unbedingt oder er wollte es zumindest unbedingt durchsetzen. Ja, er wollte auch als ein Präsident sozusagen dann in die Geschichtsbücher eingehen, der so eine große soziale Transformation in dem Land angeschoben hat. Er arbeitet noch dran und seine Leute arbeiten noch dran. Aber wie gesagt, also bislang hat er sozusagen diese weitreichenderen Maßnahmen, die wirklich auch sozusagen mittel- und langfristig den Sozialstaat ausbauen würden, die sind bislang immer runtergefallen. Dafür hat er keine Mehrheit bekommen. Er hat auch keine Mehrheit bekommen für sein Wahlgesetz, mit dem er den Wahlprozess stärken will. Also kurzfristig hat er was erreicht. Langfristig sieht es, glaube ich, gerade nicht gut aus. Und da würde er dann auch, wenn es so bleibt, wirklich viele Hoffnungen enttäuschen. Viele Hoffnungen dieser eher linken Wählerbasis bei den Demokraten. Und das sieht, ich muss gerade lachen, weil ich dran denke, am Anfang sah es so aus, als ob er das wirklich schaffen würde in den ersten 3-4 Monaten. Da wurde er schon mit Franklin D. Roosevelt verglichen, ja, diesem Präsidenten zu Zeiten der Weltwirtschaftskrise vor dem Zweiten und dem Zweiten Weltkrieg, der praktisch den amerikanischen Sozialstaat erst geschaffen hat. Und diesen Vergleich, den man vor 10, 9, 8 Monaten noch öfter gehört hat, den zieht in Washington jetzt, glaube ich, wirklich niemand mehr.
Vielleicht ist das nicht ganz falsch, wenn man sagt, Biden verdankt seine Wahl ein Stück weit auch einer Polarisierung zwischen Trump auf der einen Seite und Sanders, Ocasio-Cortez auf der anderen Seite. So dass dann gesagt wird, ja, also da ist dann auf einmal Joe sozusagen als der Versöhner die richtige Figur. Welche Rolle spielt Trump, wenn man davon ausgeht, vielleicht taucht er wieder auf, ich halte das auch nicht für unwahrscheinlich, wenn er kann, wird das machen. Welche Rolle spielt der Flügel Ocasio-Cortez und Sanders, der ja nicht Parteimitglied ist, aber die Diskussion bei den Demokraten doch schon mit beeinflusst?
Ja, gerade wenn es diese Transformation, die dieser Flügel so sehr will und für so geboten hält, wenn die nicht kommt, dann geht es sozusagen, wird dieser Flügel natürlich auch, also zum einen werden sie Kandidaten für 2024 ins Rennen schicken. Ob es dann Sanders nochmal ist, ist wie bei beiden so ein bisschen auch eine Altersfrage. Aber ich glaube, dieser Konflikt wird schon vorher ausbrechen, wenn es jetzt diese erwartete Niederlage gibt bei den Midterm-Wahlen. Dann hört man natürlich von der Seite Sanders und AOC, dass das daran liegt, dass man nicht konsequent progressive linke Politik gemacht hat. Und dann kommt aber der andere Demokratenflügel, der weiß Gott nicht kleiner ist und sozusagen sich eher in der Mitte verortet, an und wird es eher sozusagen den Linken dann sozusagen wieder vorwerfen. Also da können wir einfach in eine Situation geraten, wo die Demokraten dann praktisch die 2 Jahre vor der Wahl auch wieder in ihrem sozusagen dauerhaft lodernden Richtungsstreit wieder gefangen sind. Und wie das dann ausgeht, weiß ich nicht. Also wir haben ja gesehen 2020, dass und auch 2016 schon, dass der Bernie Sanders Flügel mit der Figur Bernie Sanders natürlich total mobilisierend, total große Mobilisierung schafft, dass er viele junge Leute mobilisiert und seien wir mal ehrlich, viele dachten ja auch, dass Bernie Sanders sich durchsetzen wird im letzten Vorwahlkampf. Und das hat damit zu tun, dass dieser Flügel sehr laut ist und sehr präsent und eher jung. Aber es gibt, wie gesagt, auch diesen beiden Flügel, den man dann manchmal gar nicht so sieht, weil das eher sozusagen, weil der auf Twitter nicht so stark ist, weil der nicht so präsent ist. Aber die halten sich ziemlich die Waage bei den Demokraten. Und 2020 hat es außergewöhnlich gut geklappt, dass sofort sich alle eingereiht haben hinter Biden. Außergewöhnlich gut war das. Und ob das nochmal so klappen wird, ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Frage, die wir jetzt noch nicht beantworten können. Also da gibt es dann auch ein Szenario, glaube ich, wo dieser Kampf so ein bisschen wie 2016 sehr lange ausgetragen wird. Und wir kennen ja das Resultat 2016, was das dann auch sozusagen bewirkt hat bei der General Election, mit der Wahl von Trump.
Sie haben ja geschildert gerade die Situation, dass sich eigentlich Amerika im Dauerwahlkampf befindet, könnte man eigentlich sagen, durch diese Midterm-Wahlen ist ständig Wahlkampf. Ist das nicht eigentlich so ein Konstruktionsproblem der präsidentiellen Demokratie in der USA, dass genau das zu so einer Situation führt, dass Biden ja eigentlich dauerhaft oder auch die Senatoren, die Abgeordneten dauerhaft eigentlich um ihren eigenen Platz kämpfen müssen und dadurch sowas wie sachbezogene Politik gar nicht möglich ist?
Ich weiß nicht, ob es ein Konstruktionsfehler ist. Ich glaube, es ist eher, der Fehler liegt eher sozusagen in den politischen Abläufen, in der politischen Kultur jetzt und unter anderem in der Rolle die zum Beispiel das Geld spielt in amerikanischen Wahlkämpfen. Das sind ja irre Materialschlachten, die dort ablaufen, überhaupt nicht zu vergleichen mit Wahlkämpfen in Deutschland. Und das hat zur Folge, dass tatsächlich die gewählten Abgeordneten, die Senatoren haben ja 6 Jahre Amtszeit. Da ist es ein bisschen entspannter, aber das komplette Repräsentantenhaus wird ja alle 2 Jahre neu gewählt. Also die werden sozusagen gewählt und beginnen in der Woche nach ihrer Wahl damit Geld einzutreiben für den nächsten Wahlkampf. So, das ist einfach ein Riesenproblem. Und da wurden auch Beschränkungen ja gelockert in den letzten 10 Jahren, zum Teil auch durch höchstinstanzliche Richtersprüche, die sehr viel Geld wieder haben reinfließen lassen in Wahlkämpfe. Also das ist für mich so ein Hebel, wo man eigentlich was ändern könnte an dem, sage ich jetzt mal, politischen Spiel, ganz zynisch formuliert. Aber es gab, wie gesagt, ein Urteil des Supreme Courts, des höchsten Gerichts, das ganz klar gesagt hat, Geld im amerikanischen politischen System, Geld ist freie Meinungsäußerung. Und wir wissen ja alle, freie Meinungsäußerung ist so ziemlich das höchste Gut in Amerika. Also da bin ich ehrlich gesagt skeptisch, dass sich groß etwas ändern wird. Und dann das andere Problem, ich habe es schon erwähnt, was mich immer so ein bisschen umtreibt, ist auch wirklich dieser starke Impuls zu sagen, Hauptsache die Gegenseite gewinnt nicht. Ja, es ist fast egal, ob ich was durchsetze oder nicht. Hauptsache ich vereitle meiner Gegenseite irgendwie einen Gewinn. Und das macht jegliche Kompromissfindung schwierig. Und wie wir wissen, diese Kompromisse braucht es im amerikanischen System, um regieren zu können, um Veränderungen wirklich durchzusetzen. Und das ist einfach höllisch schwer in diesen Jahren.
Vielleicht passend dazu, ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, wahrscheinlich kennen Sie es. Es gibt dieses wunderschöne Buch ja, Wie Demokratien sterben. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von Steven Levitsky und Daniel Seeblatt, die ja beide in Harvard lehren. Und das Buch ist deshalb sehr interessant, weil es ja eigentlich beschreibt, unter welchen Bedingungen Demokratien funktionieren und wie sie sich eigentlich nach und nach abschaffen. Das wird ja vor allen Dingen am Beispiel Amerikas gezeigt. Und meine These quasi wäre, die ich an Sie weitergeben würde, inwiefern Bidens Scheitern nicht eigentlich nur ein Ausdruck davon ist, dass sich Amerika genau in dieser Deformation gerade befindet. Also um ein Beispiel zu nennen, die Republikaner straffen ihre Wahlgesetze so, dass eigentlich die Wahl von Personengruppen, die eben nicht gerade klassisch Republikaner wählen sind, dass die quasi ausgeschlossen werden, weil Briefwahlen schwierig werden oder bestimmte andere Regeln geschärft werden. Wir stellen fest, dass sowas wie Zusammenhalt und demokratische Konsensfindung nicht mehr wirklich existent ist, die in Amerika ja eigentlich jahrzehntelang normal war, dass die Rolle des Präsidenten in seiner Position nach außen normal war. Die beiden reden immer von Spielregeln, die Politik ausmacht, die grundsätzlich akzeptiert werden müssen. Die werden gerade nicht mehr akzeptiert. Also inwiefern würden Sie diese These stützen oder widersprechen, dass eigentlich Bidens Scheitern nur Ausdruck davon ist, dass sich Amerika gerade in so einem, wie gesagt, Deformationsprozess befindet?
Ich überlege gerade, ob ich Bidens Scheitern schon so unterschreiben würde. Aber
bis jetzt vielleicht.
Als aktuelle Situationsbeschreibung wahrscheinlich schon. Ganz ehrlich, auch die letzten Präsidenten sind dann fast nach diesem Maßstab gescheitert. Aus den erwähnten Gründen, aus dieser krassen Polarisierung, aus diesem Nichtvorhandensein von Anreizen zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Und ich glaube, Amerikas Demokratie, ja, so sehr sie sich selbst feiert und so sehr sie auch als Vorbild hier und da genommen wird, auch nicht zu Unrecht, hatte halt schon immer auch dieses undemokratische Element, was Sie gerade gesagt haben, diesen Ausschluss von Leuten von der Wahl, also einfach zu sagen, wir wollen eigentlich, dass möglichst wenig Leute wählen, weil es uns nützt. Ich meine, was gibt es Undemokratischeres? Und das ist, tja, das ist ja keine neuere Entwicklung der Republikaner unter Trump. Das ist auch keine Entwicklung der letzten 10, 20 Jahre. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Das hat einfach in Amerika eine lange, traurige Tradition. Von daher blicke ich auf die amerikanische Demokratie eher so, dass es diesen Kampf von Demokratie und antidemokratischen Denkmustern, antidemokratischen Ideen schon immer gab und ihn immer geben wird wahrscheinlich. Damit möchte ich jetzt nichts wirklich relativieren, was in diesen Jahren da passiert, weil die, glaube ich, schon nochmal, wie die beiden Autoren in dem Buch auch schreiben, besondere Jahre sind. Aber für mich gehört das schon immer zur amerikanischen Demokratie, leider muss man sagen, dazu. Dieser Ausschluss, dieses Tricksen, dieses Nicht-Anerkennen von demokratischen Ergebnissen hat eine lange Tradition. Jetzt wird es natürlich auf eine Spitze getrieben, wenn wir einen abgewählten Präsidenten haben, der einfach ja jeden Tag weiter sagt, jede Woche weiter sagt, dass das alles Wahlbetrug war. Und ich weiß nicht, wo es hinführen wird. Ich glaube, niemand weiß es, aber ich glaube, alle sind sich einig, ja, dass diese Demokratie angegriffen ist, unter Beschuss ist. Und wie es ausgeht, weiß man nicht. Ich möchte einfach nur sagen, sie war schon öfter unter Beschuss und sie war schon öfter angegriffen und sie hat sich auch durchaus immer mal wieder behauptet.
Aber Ian, sorry, du darfst gleich, ich muss mal ganz kurz nachfragen an der Stelle, es tut mir leid. Einfach, weil ich nochmal betonen möchte, das mag sein, was Sie darstellen, dass es so war, aber historisch gesehen gab es immer gewisse Grundregeln, jedenfalls wenn man den beiden Autoren glaubt, an die alle sich gehalten haben. Also Anerkennung des Amtes, Wahlen wurden trotz aller Punkte dann doch akzeptiert. Mich hat schockiert, also positiv schockiert, dass bis in die 40er Jahre nicht mal festgeschrieben war, dass ein Präsident bloß zwei Amtszeiten hatte. Das war einfach ungeschriebenes Gesetz. Wir stellen uns vor, das hätten wir jetzt nicht und Trump wäre wiedergewählt worden. Ne? Also für mich ist das ein bisschen aktuell sehr valide, dass das System dann doch so ein bisschen kippt aus wahrscheinlich immunitären Interessen, aus Punkten, wo wir soziale Netzwerke haben, wo sich Meinungen anders vervielfältigen. Also ich würde zumindest nochmal dagegenhalten und sagen, dass doch die aktuelle Situation nochmal eine Steigerung ist des ursprünglichen Zustands und wir schon eine Demokratie haben, die so ein bisschen in Disbalance sich befindet.
Ist es auch, gebe ich Ihnen vollkommen recht, nur ich möchte auch betonen, es gibt sozusagen eine starke Strömung in der öffentlichen Meinung auch, die sagt, eigentlich früher war doch alles gut. Früher hatten wir uns doch alle auf die und die Regeln geeinigt. Und jetzt ist sozusagen in den letzten Jahren da jemand hergekommen und hat das alles über den Haufen geworfen. So. Und wenn der wieder weg ist und seine Strömung wieder weg ist, dann wird auch wieder alles gut. Und dagegen wehre ich mich halt so ein bisschen. Und ich meine, wir können Amerikas Geschichte durchgehen. Oder wir können auch einfach nur zum Beispiel zu Richard Nixon, ich meine, zurückgucken. Der hat halt aus dem Weißen Haus sozusagen auch die Bespitzelung und politischer Gegner angeordnet. Das ist jetzt halt 50 Jahre her. Ich glaube, manchmal idealisieren wir ein wenig wie stabil und wie vornehm und wie gesittet das alles früher zugegangen ist.
Ich probiere es mal. So, okay, gut. Für mich ergibt sich eine Sache nicht und das ist die Gesellschaft an sich. Also es ist ja nicht so, dass dieser Wandel jetzt von heute auf morgen kam, aber ich habe das Gefühl, in den letzten 2, 3, 4 Jahren gab es einfach so unglaublich grundlegende Verstärkungen in den Extrempositionen. Also wir können einfach mal auf den Sturm auf das Kapitol blicken und hätten da zum Beispiel einen Klimax, was passieren kann, wenn sehr viele Menschen auf einmal sagen, das ist nicht mehr das, wofür unser Land steht. Kommt denn jetzt dieser gesellschaftliche Wandel? Es wirkt auf mich fast, als würden die Leute nichts mehr als richtig anerkennen und also es wirkt super egoistisch alles auf mich, als ob sie nur noch eine Meinung anerkennen würden, als ob sie auch diese grundlegende Demokratie auch, keine Ahnung, ablehnen würden. Das kommt ja auch nicht von heute auf morgen. Ist das denn jetzt einfach auch durch den Wandel passiert oder gibt es da quasi grundlegende andere Faktoren, die da mit reinspielen? Also es kann ja jetzt nicht sein, dass unter 4 Jahren, unter den 4 Jahren Trump alle Menschen komplett gebrainwashed wurden durch die Fake News im Internet und all die Hetze und was er betrieben hat, weil es für mich persönlich sich vor allem in den letzten paar Jahren extrem gezeigt hat, wie dieser Wandel vor allem in der Gesellschaft auch angekommen ist.
Ja, ich glaube, es gibt zwei nochmal sehr besondere Entwicklungen in Amerika, die wir woanders so nicht so in dieser Qualität haben. Und die sprechen dann auch dafür, dass es doch auch eine besondere Herausforderung jetzt ist. Das eine ist, dass sich einfach die Öffentlichkeit in Amerika extrem gewandelt hat. Das hat Trump nochmal verstärkt, aber ist eigentlich seit spätestens Mitte, Ende der 90er Jahre so. Was ich damit meine, ist, dass es diese komplette, fast komplette Entkopplung oder Teilung der Öffentlichkeit gibt in Teilöffentlichkeiten. Dass man auf der einen Seite sozusagen angefangen mit Fox News sozusagen eine komplette Teilöffentlichkeit hat, in der man eine komplett andere Realität vorgesetzt bekommt als in einer anderen Teilöffentlichkeit. Und das wird oft so unter dem Schlagwort Fake News diskutiert, weil 2016 so sehr zu greifen war. Aber eigentlich hat das halt schon mit diesen Cable News Sendern angefangen, die in den 90ern wirklich groß geworden sind und die in den 90ern schon gemerkt haben, das beste Geschäftsmodell ist eigentlich Outrage, also Empörung zu sehen, Empörung über die Gegenseite. Und das hat sich ja einfach extrem verselbstständigt in den letzten 20, 25 Jahren. Und ich glaube, das ist sozusagen einfach eine riesen Belastung, dass man nicht mehr diese gemeinsame Basis hat, von diese gemeinsame Ahnung von einer Realität, auf der man sich irgendwie treffen kann, auch wenn man unterschiedliche Meinungen hat, sondern man hat zwei komplett unterschiedliche Realitäten, die man jedes Jahr vorgesetzt bekommt. Das ist, glaube ich, das eine, was ziemlich viel erklärt, warum es so vergiftet ist und warum Leute so sehr auf sich gucken und so schlecht auf die anderen gucken, einfach weil sie es jeden Tag erzählt bekommen. Und der zweite Grund, ich weiß nicht, ob du das meintest mit gesellschaftlicher Wandel, ist natürlich, dass sich Amerika rasant ändert. Die Zusammensetzung der Bevölkerung wirklich atemberaubend schnell ändert. Und das ja auch zur Folge hat, dass es bald sozusagen nicht mehr ein mehrheitlich weißes Land ist. Und Amerika hat sich immer definiert als weißes Land, als mehrheitlich weißes Land. Und die Weißen, insbesondere die weißen Konservativen, spüren das natürlich und sehen natürlich, was passiert. Und spüren natürlich auch, dass man in eine Minderheitenposition gelangt oder manche sehen sich schon in einer Minderheitenposition. Und ich finde, unter dieser Brille kann man auch nochmal ganz gut auf den 6. Januar gucken. Weil da war ja eigentlich eine Gruppe, die reingestürmt ist und gesagt hat, this is our house, das gehört hier uns, der Kongress. Es ist ja egal, was da bei irgendwelchen Wahlen sozusagen rausgekommen ist. Wir haben den Anspruch auf dieses Haus, wir haben den Anspruch, die Regierung in unserem Land zu stellen. Und das ist natürlich auch ein Riesenkonflikt, der weiter bestehen wird. So. Und wo, glaube ich, die Leute sehr auf ihre Gruppe gucken und man dann in sowas kommt, was man Tribalism nennt, so Stammeswirtschaft, sage ich mal, und dann weniger das Allgemeine sieht, sondern sich und seine Peer Group. Sehr gefährlich für ein multiethnisches, für ein sehr diverses Land, für eine sehr diverse Gesellschaft.
Ich weiß natürlich, dass es jetzt nicht wirkt, wenn ich das jetzt hier in diesem Podcast sage, der natürlich auch nicht die ganze Welt erreicht, aber ich finde das so unglaublich perfide, allein diesen Grundgedanken haben zu können, dass einem das Land weggenommen wird, das man selbst nur durch Genozide bekommen hat und erobert hat und sehr viel Blutvergießen betrieben hat, um Menschen zu enteignen, die Frieden wollten. Also wenn man sich wirklich auf sich selbst und seine Rasse besinnen will in der Hinsicht und das so vorschiebt als Ausrede, dann ist das absolut ekelhaft in meinen Augen.
Ja, und ich glaube, da zeigt sich aber wieder das, was ich vorhin schon mal versuchte, so ein bisschen anzubringen mit dem Blick in die Historie. In Amerika gibt es immer den Kampf darum, was man eigentlich für ein Land ist und was man für ein Land sein will. Und das ist von Anfang an einfach so. Und da hatte eine Gruppe sehr lange die Definitionshoheit darüber, was Amerika für ein Land ist und sein will. Und das löst sich natürlich jetzt immer stärker auf. Und das spüren, glaube ich, ganz viele Leute. Und das wird nur noch zunehmen, fürchte ich, in nächster Zeit.
Ich gebe ganz kurz, ich übergebe gleich an euch. Bitte nur auf die Zeit achten. Herr Reimert ist knapp an der Grenze dessen, was wir vereinbart haben. Und der muss halt ein bisschen mehr noch arbeiten. Also eure letzten Beiträge fasst euch möglichst kurz, damit er dann zurück an seine Arbeit kann und wir ihn nicht länger hier von unserem sinnvollen Projekt weghalten.
Ich wollte nur fragen, ob man diese multiethnischen Konflikte auch innerhalb der Regierung feststellen kann, beziehungsweise ob da Unterschiede gemacht werden.
Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden.
Naja, es ist halt so, dass ich gelesen habe, dass praktisch rassistische Grenzen innerhalb der Regierung herrschen und dass zwei Auffassung zum Beispiel von Einheit gibt. Und da wollte ich fragen, da Sie ja dieses Multiethnische angesprochen haben und vorher ja praktisch nur die Weißen, ich finde den Ausdruck sehr schlimm, wenn man das so sagen muss, aber ich weiß nicht, wie man das anders sagt, also dass praktisch die Minderheiten in der Regierung nichts zu tun haben, zu suchen haben und nur die Weißen praktisch das Land regieren sollten.
Ja, also das ist ja unter Biden tatsächlich anders. Biden hat ja extrem viel Wert drauf gelegt, sozusagen eine diverse Regierung aufzustellen. Wenn man so Fotos, ich erinnere mich auch noch gut, ich war auch viel im Weißen Haus in diesen Jahren und es ist, wenn man ins Weiße Haus von Donald Trump gegangen ist, sind einem einfach ganz andere Menschen, sind einem Menschen begegnet, die ganz anders aussehen als die Menschen, die einem begegnen, wenn man in das Weiße Haus von Joe Biden geht. Also das geht sozusagen runter vom Kabinett bis hin zu den Pressemitarbeitern oder Referenten. Das ist schon auffällig. Es ging sogar runter bis zu den Praktikanten. Ich erinnere mich noch an Fotos der Praktikanten im Weißen Haus von Donald Trump. Das war sehr, sehr undivers. Ich glaube, das ist, ich weiß jetzt nicht, ob ich den Kern deiner Frage treffe, aber ich finde, das ist sozusagen jetzt in diesem Weißen Haus sozusagen ganz klar zur Priorität gemacht. Joe Biden hat ja auch gesagt, er kann jetzt einen Posten am obersten Gericht neu besetzen. Er hat im Wahlkampf schon gesagt, wenn ich das kann, wenn ich die Gelegenheit habe, da einen Richter auf Lebenszeit zu ernennen, dann wird das eine schwarze Frau sein. So hat er von Anfang an gesagt und hat er jetzt auch, wird er jetzt auch machen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie es dann wieder in einer kommenden Regierung vielleicht unter Donald Trump oder unter einem Trump-ähnlichen Republikaner aussieht, wissen wir natürlich nicht. Aber was man schon merkt, ist, die Republikaner, es ist immer schwer, von den Republikanern zu sprechen, weil es gibt so die Trump-Republikaner und so die anderen Republikaner. Ich meine jetzt eher die, aber ich glaube, das trifft für beide zu. Die Republikaner wissen natürlich auch, dass sie mit weißen Wählern alleine sozusagen ganz schlecht in die Mehrheit kommen. So, entweder rüttelt man dann an Demokratie oder man bemüht sich halt, attraktiver zu werden für andere Wählergruppen. Und dieser Kampf ist jetzt nicht entschieden, aber man sieht halt auch bei denen viele Bemühungen, sich da so ein bisschen anders aufzustellen. Und ja, also würde mich jetzt auch nicht wundern, wenn die Republikaner in Zukunft viel mehr diverse Kandidaten sozusagen nach vorne stellen.
Welche Rolle spielt die Realität der globalen Rolle für die Hegemonialkämpfe innerhalb von Parteien und Gesellschaften? Also die globale Rolle der USA hat sich auf der Weltbühne im Grunde erst in den letzten 100 Jahren wirklich abgespielt. Und davon waren 60, 70 Jahre, kann man sagen, Aufstieg, Zuwachs, die globale Bedeutung politisch, militärisch, strategisch hat zugenommen. In den letzten ungefähr 30 Jahren aber war diese Rolle bedroht, musste verteidigt werden und ist ein Stück weit ja auch abgebröckelt. Drückt sich in den Personen, die jetzt auch um Hegemonialmacht in den Parteien kämpfen, drückt es sich aus, dass inzwischen die bis vor 30, 40 Jahren global führenden USA auf einmal in der Verteidigungsposition sind, sowohl gegenüber China als auch einem aktuell auf einmal wieder Ansprüche stellenden Russland?
Ich glaube, nicht nur Verteidigung, sondern man muss schon auch sagen, die USA sind auf dem Rückzug. Das ist, glaube ich, einfach auch eine Konstante der letzten sehr unterschiedlichen Präsidenten. Wenn wir überlegen, wie hat eigentlich Obama die Wahl gewonnen? Klar, Obama war ein einzigartiger Politiker mit einzigartigem Charisma, aber die Wahl gewonnen hat er, weil er versprochen hat, ich hole unsere Soldatinnen aus dem Irak heim. So, weil er diese Stimmung in der Bevölkerung aufgegriffen hat. Wenn wir gucken, warum hat Trump eigentlich 2016 gewonnen, muss man auch sagen, er hat auch gewonnen, weil er hat gesagt, ich hole auch unsere Leute heim und ich will nicht mehr, dass wir sozusagen in der ganzen Welt Weltpolizist spielen. Und Joe Biden, wieder ein ganz anderer Politiker, sagt ja, ich mache eine Außenpolitik for the middle class, also für unsere Mittelklasse. Und damit meint er, nur das ist eine gute US-Außenpolitik, die uns daheim nützt und die unsere Arbeiter schützt und deren Jobs schützt. Jetzt kann man darüber streiten, wie sehr das wirklich eingelöst wird. Aber ich glaube, allein, dass man das so ins Zentrum rückt in der politischen Kommunikation, zeigt einfach, und auch alle Zahlen zeigen das, dass die Amerikaner auf beiden Seiten, wie ich es hier oft schon heute gesagt habe, einfach auch müde sind, das Gefühl haben, dass sich Amerika übernommen hat in der Welt. Und dass es wieder so eine Refokussierung eigentlich aufs Innere gibt. Das steht natürlich in einem totalen Kontrast zu der Machtposition, die Amerika einnimmt und auch einnehmen will. Und auch zu vielen Positionen, die sich, sagen wir jetzt mal, im außenpolitischen Establishment vertreten werden, in den Ministerien und im Kongress von Leuten, die das jahrzehntelang schon so vertreten haben. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Bewegung des Rückzugs und der Konsolidierung, weil man, glaube ich, auch das Gefühl hat, China kommt jetzt nach oben. Und wenn wir gegen China bestehen wollen, dann müssen wir uns sozusagen auch wirklich sammeln im Inneren und müssen unsere Probleme adressieren. Sonst können wir auch sozusagen unsere Macht im Äußeren mittelfristig gar nicht behaupten. Also ich weiß nicht, wie es ausgeht, sozusagen. Ja, ich weiß nicht, welcher Impuls über welchen letztendlich triumphieren wird, aber ich sehe irgendwie eine Weltmacht auf dem geordneten, vielleicht jetzt geordneten, unter Trump ein bisschen ungeordneten, aber irgendwie auf dem Weg des Rückzugs.
Schöner könnte ein Fazit quasi nicht enden, Herr Rennbold. Trotzdem, ich habe eine ganz kurze Schlussfrage und das sind eigentlich nur zwei Worte, die Sie mir sagen müssen, weil Sie der Frage vorhin aus dem Weg gegangen sind oder den Namen nicht nennen wollten. Frage 1, wer kandidiert denn für die Demokraten 2024 oder wer wird sich durchsetzen bei der ganzen Vorauswahl? Und zweite Frage natürlich, das können Sie mit Ja oder Nein beantworten, tritt denn Trump 2024 an? / er wird natürlich dann auch nominiert, das sind die Bedingungen.
Trump, wenn er die Möglichkeit sieht, wird er antreten.
Also ja.
So. Also ja, mal gucken, was noch passiert. Let's see what happens, hat er immer gesagt. Aber wenn er eine Chance wittert, dann wird er es machen. Ob er wirklich gewinnt, weiß ich nicht. Schauen wir mal, wer sonst noch so auftritt. Da würde ich gar nicht so deterministisch rangehen. Bei den Demokraten weiß ich es tatsächlich nicht. Ich würde Ihnen gern einen Namen sagen.
Vermuten Sie doch mal, wenn Sie tippen müssten heute, auf welchen Namen würden Sie tippen?
Sie sind ja härter als jeder Journalist
beim Nachhaken.
Ich sage nicht, wer es wird, aber ich finde, wen ich sehr gut fand als Kandidaten und wer, glaube ich, hohe Ambitionen hat und wer smart ist und wer jetzt ein bisschen an Erfahrung sammelt und die dann einbringen kann, ist Pete Buttigieg. Der war 2020 noch Small Town Mayor, also aus dieser kleinen Stadt Bürgermeister. Jetzt ist er Infrastrukturminister, kann viel Geld verteilen. Warum nicht?
Na ja, Rennbold, ich wollte das ja absichtlich fragen, damit wir Sie dann, wenn es in den Wahlkampf geht, wieder befragen können. Und dann können wir Sie an Ihren Aussagen natürlich messen. Sie verstehen ja wahrscheinlich meine Steilvorlage.
Sehr gerne.
Gut, Herr Rennbold, herzlichen Dank, dass Sie sich heute an diesem besonderen Tag, wo Sie ganz, ganz viel zu tun haben, auch noch Zeit für uns genommen haben. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Insofern herzlichen Dank. Ich hoffe, auch für Sie waren das eine erquickende Stunde und wir würden uns freuen, wenn wir Sie dann wiederhören können.
Vielen Dank, hat großen Spaß gemacht.
Gut, herzlichen Dank. Ja, und das war unser Gespräch mit Fabian Rennbold, der leider dann etwas früher los musste. Den aktuellen Geschehnissen ist das, glaube ich, ganz nachvollziehbar und verständlich. Aber ich würde gerne zwei Fragen mit euch nochmal kurz andiskutieren, die in dem Gespräch gerade auch eine Rolle gespielt haben und die vielleicht von Relevanz sind. Ich fange mal mit der außenpolitischen Sichtweise an. Wir haben am Anfang über die Rolle Amerikas gesprochen, außenpolitisch, auch bezüglich der Ukraine-Krise. Und Herr Rennbold hat ja uns dargestellt, dass eigentlich unter Biden Amerikas außenpolitische Rolle schwindet, also nicht mehr diese große Weltpolizei, sondern eigentlich ein Akteur, der sich immer mehr zurückzieht, siehe Afghanistan, und so eine Vermittler-Zwischenrolle einnimmt. Die Frage an euch wäre also nun entsprechend, ist das denn die Rolle, die man Amerika zugestehen sollte? Also funktioniert eine Weltordnung, eine Kontrolle der Weltordnung, wenn man auch die Ukraine-Krise gerade sich anschaut, funktioniert sowas mit einem Amerika, was eher, naja, zurückhaltender agiert? Oder um vielleicht so ein bisschen sogar Hans' Gedanken von gerade aufzunehmen, wäre nicht sogar ein Amerika unter Trump so stark gewesen, in Anführungsstrichen stark, dass sich Putin diesen Schritt nie gewagt hätte? Also bräuchte es nicht vielleicht sogar gerade in solchen Krisen dann wieder diese typische Weltpolizei-Idee? Wie würdet ihr quasi diese Frage für euch einmal einschätzen? Ich würde vielleicht Hans den Ball zuerst zuspielen, weil das ja ein bisschen deine These war. Und dann könnt ihr gerne ergänzen. Hans, willst du beginnen? Oder er ist wieder weg? Hans kann nicht beginnen. Da streikt das Internet. Okay, gut. Da würde ich die Frage einmal freigeben. Wie würdet ihr das sehen? Ist es so, dass Amerika da quasi stärker eine Rolle übernehmen sollte, weltpolitisch oder nicht? Wie würdet ihr das einschätzen? Hans, bist du wieder da? Sonst kann ich an dich den Ball übergeben. Okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort.
Hattest du mich gerade angesprochen?
Ja, Hans, wir haben dich angesprochen, wie du das einschätzt.
Ja, ja. Ja, das Netzwerk hat sich gerade wieder mal ausgeschaltet. Wir leben in einer zunehmend multipolaren Welt. Das ist im Prinzip gut so. Das ist jedenfalls besser als eine unipolare oder eine bipolare Welt. Aber die einzelnen Player müssen diese Rolle, die ja viel komplizierter ist, als wenn man nur einen oder zwei hat, verantwortlich wahrnehmen können. Und das sehe ich im Moment bei den, sagen wir mal, vier Playern überwiegend nicht. Europa schafft das nicht, wir sind lange noch nicht so weit. Die USA schaffen es eigentlich auch nicht mehr in ihrer Rückzugsbewegung. China als aufstrebende Macht ist in einer autokratischen Verhärtung begriffen. Und Russland als die ehemalige Großmacht, die es wieder werden will, irrlicht darum. Das ist im Grunde ein desaströses Szenario. Und trotzdem ist das die Welt, wie wir sie haben. Und ich glaube, da werden dann die USA noch mit fast der verlässlichste, klingt jetzt komisch, aber der notwendigste und verlässlichste große Partner oder Teilhaber in dieser Viererbande sein müssen.
Ich würde sogar sagen, also jahrzehntelang hat man sich eigentlich gewünscht, dass Amerika diese Rolle als Weltpolizei, die sie sich ja teilweise selbst zugeschrieben haben, so ein bisschen verliert. Und tatsächlich würde man sich ja eher wünschen, dass andere Akteure eine Rolle spielen. Hans, du hast gerade über die EU gesprochen, die ja eigentlich außenpolitisch, wenn man ehrlich ist, keine Rolle spielt, weil die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik nicht funktioniert. Und dieser alte Spruch, wen rufe ich in Europa an, wenn ich Probleme habe, gilt ja eigentlich bis heute. Aber wünschen würde man es sich natürlich. Und dann ist die USA natürlich der Player, der aktiv ist. Also diese Frage von dir vorhin oder diese These mit Trump ging mir auch durch den Kopf. Ich vertrete auch die Position, unter Trump hätte Biden diesen Schritt nicht gegangen oder wäre er nicht gegangen. Einfach weil er Angst gehabt hätte davor, dass Amerika interveniert.
Du meinst Putin.
Ja, ja, sorry. Tut mir leid.
Ja, ich hatte die Frage ganz anders gemeint.
Okay, dann sag nochmal.
Nicht, dass Putin sich nicht getraut hätte, sondern dass Putin gar keine Notwendigkeit dafür gesehen hätte zu agieren, weil, das hat ja Fabian Reinbold auch schon gesagt, Trump ist ein riesengroßer Putin-Fan und ich glaube, unter Trump hätte Putin darauf vertraut, dass er seine Ziele, nämlich sozusagen,
und dann war er wieder weg, der liebe Hans. Ich würde mal ein LP übergeben, vielleicht erholt sich Hans nochmal von seinem Internetproblem.
Ja, also ich denke, also ich sehe das ähnlich wie Hans und ich würde einfach nur hinzufügen, dass ich so ein bisschen das Gefühl habe, dass dadurch, dass die EU, wie Sie eben gesagt haben, sich nicht so einig ist, was ihre Sicherheitspolitik angeht, auch so ein bisschen auf der USA ausruht. Also Sie wissen, Sie sind in der NATO, Sie haben einen Großteil, also sind Menschen, also die größte Armee, die steuern den größten Teil zur NATO bei. Und darauf ruhen sie sich so ein bisschen aus, von wegen, wenn was ist, dann wird die USA uns schon unterstützen. Und da kann ich mir vorstellen, dass da gerade auch in Europa gerade so eine Bewegung drin ist, dass sie sich da vielleicht ein bisschen durch den Rückzug der USA gerade auch ein bisschen mehr Sorgen machen, dass sie sich vielleicht doch nicht mehr so ganz auf die USA 100% verlassen können.
Hans, du wurdest unterbrochen, möchtest du noch ergänzen?
Ja. Ich setze da neu an, wo ich sage, ich hatte es eigentlich, den Hinweis auf Trump, nicht so gemeint, dass Putin sich dann nicht getraut hätte, eine militärische Intervention in dem Ausmaß zu machen, sondern dass er gar nicht die Notwendigkeit gesehen hätte, weil eben Trump als ein bekannter großer Putin-Fan, glaube ich, ihm eher eine Einschätzung ermöglicht hätte, ich, Putin, kann meine Ziele auch mit wesentlich geringerem Risiko erreichen. Ich glaube wirklich, das klingt jetzt absurd, aber das, was Putin jetzt demonstriert, diese scheinbare Wahnsinnsstärke, ich greife mal eben die komplette Ukraine an, ich halte das ein Stück weit für eine Angstreaktion. Okay. Die unter Trump, glaube ich, ihm so nicht als Notwendigkeit erschienen wäre. Das war Überlegung. Okay,
gut, ich würde sogar jetzt weitergehen. Ich würde sogar sagen, dass es unter Trump aus Angst dessen, dass da so ein Verrückter einfach zurückgeschossen hätte, sich anders verhalten hätte. Unabhängig davon, ob Trump tatsächlich so weit gegangen wäre, das will ich gar nicht mal sagen an der Stelle. Aber diese Unklarheit, wie er sich, also wie in dem Fall Trump sich verhält, außenpolitisch, war ja immer so ein bisschen so ein Vakuum und die Unklarheit. Insofern bin ich mir nicht sicher, ob das unter ihm anders gelaufen wäre. Ändert aber nichts daran, dass natürlich die Rolle Amerikas in diesem Konflikt eine besondere ist. Zweite Frage, die ich noch mit euch gerne ganz kurz zumindest andenken würde, ist die Frage innenpolitisch. Wir haben darüber gesprochen gerade, dass ja eigentlich Amerika innenpolitisch zerrissen ist wie nie. Die Gräben zwischen den Parteien, die Gräben zwischen den Menschen, die Gräben zwischen den Köpfen sind so weit offen wie noch nie. Und trotzdem hat ja Biden den Versuch gehabt, das Land irgendwie zu einen. Die Frage, die ich natürlich mir stelle, ist, kann er das überhaupt schaffen? Oder ist Amerika ein so zerrissenes Land, dass diese Einigkeit, die sich jeder neue Präsident immer wieder auf die Fahnen schreibt, eigentlich nur Makulatur ist, weil das im Prinzip nur so ein Kunstprojekt, eine Kunstidee ist, die gar nicht mehr schaffbar ist? Ian?
Ich fände es falsch zu sagen, dass es unmachbar ist. Also wenn man mit dem Ansatz an Problemstellungen rangeht, dann ist man ja schon vorher gescheitert. Ich glaube nur, dass es etwas komplett Neues und etwas komplett anderes braucht. Also, dass sich die Gesellschaft gewandelt hat und wir müssen uns darauf auslegen, dass es irgendetwas Neues geben muss. Und vielleicht ist es endlich mal auf die Jugend besser einzugehen und auf Randgruppen besser einzugehen und weniger, keine Ahnung, weniger Lobbyismus zu betreiben. All die Sachen, die schon so lange auch gefordert werden, dass Menschen erhört werden, dass sich mehr mit Menschen unterhalten wird, was so bestimmte auch Probleme und Themenbereiche angeht, dass wir mehr Klimaschutz betreiben, dass wirklich die Menschen sehen, dass etwas in ihrem Land passiert und dass es sich lohnt, als Land zusammenzuhalten. Was, glaube ich, sehr utopisch ist einfach. Und das ist das, was wir jetzt in den letzten Jahren gesehen haben. Aber sobald die Motivation, ich wollte gerade flöten geht sagen, aber es ist viel zu ernst. Also sobald die Motivation gänzlich verschwunden ist, dass man auch in dem Land, auf das man ja so stolz ist. Ich meine, das wird uns ja jetzt gut genug dargestellt, dass die Leute auch um ihr Land Angst haben. Wenn man da keine Motivation mehr hat, an einem Strang zu ziehen, dann haben sie irgendwann auch nichts mehr, wofür sie kämpfen können und wo sie kämpfen wollen, außer für das, was ihnen eingeredet wird. Und dann werden wir wieder viel manipulierbarer. Und deswegen glaube ich, dass einfach Zusammenhalt gestärkt werden muss und Solidarität gezeigt werden muss und das Machtspiel aufhören muss.
Also ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den EN da anspricht, gerade dass die Bürger wieder mehr gehört werden. Also ich meine, das gibt unheimlich viele Länder, auch bei uns hier in Deutschland, fühlen sich die Bürger nicht mehr gehört. Und in so einem Riesenland wie der USA ist es natürlich noch schwieriger, gerade mit deren Demokratiesystem. Und ich finde, dass es gerade durch die Amtszeiten, die einfach nur 4 Jahre sind, auch schwierig ist, in 4 Jahren das ganze Volk wieder zu ein. Das erscheint in meinen Augen jetzt nicht wirklich machbar, weil Trump ist jetzt noch nicht so lange her und hat das Land doch schon ziemlich gespalten oder das verstärkt. Er hat es ja nicht gespalten, aber er hat es mit gewissen Sachen verstärkt. Und da jetzt von Biden auf die Schnelle zu erwarten, dass er das jetzt innerhalb von 1-2 Jahren oder innerhalb seiner Amtszeit schafft, wieder in den Köpfen die Gedanken komplett einmal 180 Grad zu wenden, finde ich schwierig. Und da braucht es meiner Meinung nach mehr Zeit. Und diese Zeit hat Biden nicht, wenn er kein zweites Mal gewählt wird.
Da muss ich dir zustimmen. Es war ja auch schon schwer, beziehungsweise es ist ja auch schwer, in diesen 2 Legislaturperioden irgendwas zu ändern, beziehungsweise braucht man, glaube ich, auch die Zeit, um in den Menschenköpfen das Umdenken, sag ich mal, beziehungsweise das Annehmen von neuen Strukturen zu schaffen. Ich finde auch, dass die Sozialstruktur, die aufgrund der freien Marktwirtschaft einfach Fakt ist und nicht so gut wie bei uns in Deutschland, da auch eine ganz große Rolle spielt und man dadurch auch komplett anders geprägt ist und auch viel schneller vielleicht auch und anders geprägt werden kann, beziehungsweise schneller mitgerissen werden kann von Meinungen, weil einem nur das wichtig ist, weil die Gedanken von anderen Dingen gesteuert werden als bei uns beispielsweise in der Gesellschaft.
Ich würde vielleicht sogar noch ergänzen, dass natürlich da auch die Faktoren eine Rolle spielen, wie vorhin im Interview ja auch besprochen, diese ständigen Wahlen. Also nicht nur, dass der Präsident bloß 4 Jahre hat, diese ständigen Wahlen im Sinne der Midterm-Wahlen sind natürlich problematisch, weil ständig Wahlkampf vorherrscht, wir haben es ja gerade gehört. Es wird ständig versucht, Gelder zu akquirieren. Dazu kommt, dass das Land natürlich auch, weil es ein Riesenland ist, territorial und von seinen Kulturen sehr unterschiedlich ist. Und natürlich braucht es dann Föderalismus, den die Amerikaner ja letztlich haben, aber der Föderalismus hat hier natürlich auch seine Grenzen stückweise, weil die verschiedenen Kulturen so schwer zusammenkommen. Also es ist klar, dass man aus einem erzkonservativen Land wie Texas, dass man das nicht mit Kalifornien vergleichen kann beispielsweise. Und dann kommt dazu, dass politische Reformen, und da finde ich, hat Biden, was Sozialstaat betrifft, gute Idee gehabt. Die Einführung von Kindergeld beispielsweise. Ich muss überlegen, Amerika hat eine Frau, die ein Kind gebärt, die hat keine Elternzeit, die gibt es quasi nicht. Die meisten Amerikaner lassen sich dann länger krankschreiben, solange es Geld gibt, oder gehen einfach in unbezahlten Urlaub. Das muss man sich mal vor Augen führen. Solche Sachen wollte er entsprechend ja über die Sozialstaatsreform mit einführen. So eine Aspekte, die also quasi den sozial Schwächeren helfen, gerade den Regionen Rust Belt, die Trump angesprochen haben. Solche Sachen sind dann nicht vollständig durch alle Kammern durchgekommen. Da haben sie sich politisch also, wenn man so möchte, selbst blockiert. Und das fördert dann wiederum diesen Stillstand und macht es schwieriger, wenn man dann noch den vierten Aspekt, den habt ihr richtig genannt, finde ich, mit dazu nimmt, den Aspekt nämlich, ja, der Frage, wie entstehen denn Meinungen, durch welche Medien? Und da hat Herr Reinbold auf die Fernsehmedien verwiesen, ob es nun Fox News ist oder welche Punkte auch immer, und gehen weiter zu eigenen sozialen Netzwerken, das Truth-Netzwerk, was Trump jetzt da an den Start gebracht hat, mit dem er quasi seine eigene Wirklichkeit noch mehr bauen kann und noch mehr Parallelwelten schafft und noch mehr Echokammern schafft und damit Demokratie, die davon lebt, dass Menschen gemeinsam in die Kommunikation treten, wie es eigentlich EN gesagt hat, ja eigentlich ad absurdum führt. Insofern würde ich am Ende vielleicht als These aufstellen oder als Fazit, ob der Präsident Trump heißt, ob er Biden heißt, ob Trump ist jetzt negativ, ob er Biden heißt oder ob er Bernie Sanders heißt. Unter diesen benannten Bedingungen ist dieses Land nicht zu einem. Da kann kommen, wer möchte. Hans, du hast das Schlusswort.
Ich würde wieder sagen, in der Gefahr wächst das Rettende. Krisen zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie Lösungen provozieren, weil sie einfach nötig sind. Sowohl Biden als auch Trump und in gewisser Weise Bernie Sanders sind Angehörige einer politischen Generation, das ist jetzt despektierlich, aber das sind Endmoränen, das sind politische Endmoränen. Und die Problematik und die Spaltung des Landes, global wie national, das wird, glaube ich, verlangt nach Personen und Kräften, die ich eher so im Bereich wie Alexandra Ocasio-Cortez oder anderen angesiedelt sehe. Buttigieg ist sozusagen eine liberal-konservative Alternative, die Fabian Reinbold genannt hat. Ich glaube, dass wir, wenn diese Generation, und das passiert vielleicht noch gar nicht mal bei der nächsten Wahl, aber spätestens bei der übernächsten Wahl, werden Vertreter dieser Generationen, und dann nicht nur diese beiden genannten, sondern auch noch andere, stärker in die politische Verantwortung kommen. Man muss sich ja mal überlegen, wenn wir uns Deutschland angucken, wenn vor 40 Jahren, als diese komische grüne Partei gegründet wurde, wenn da einer gesagt hätte, und in ein paar Jahrzehnten gehören die hier zur politischen Elite und kämpfen darum, Kanzler zu werden und sind dann mindestens Vizekanzler und Außenminister. Alle hätten vor 40 Jahren gesagt, ihr seid ja wahnsinnig. Und das war aber auch Ausdruck von Krisenverhältnissen. So glaube ich, wird es auch in den USA passieren.
Ja, und ich glaube, wir werden den Blick auf die USA nicht das letzte Mal geworfen haben. Ich denke mal, im November, wenn es zu den Midterm kommt, müssen wir nochmal darauf schauen, was es nun mit sich gebracht hat. Ja, und damit sind wir am Ende dieser doch besonderen Folge angekommen, weil durch unseren einseitigen Blick so ein bisschen auf die USA, den wir nicht ganz werfen konnten, aufgrund von personeller Knappheit und, wie man mehrfach in der Folge hören konnte, auch aufgrund von Internetproblemen, glaube ich, ist das mal wieder eine der spezielleren geworden. Hans, nicht nur du bist gemeint, auch bei anderen war mal zwischendurch leichte Aussetzer. Das ist halt Deutschland mit seinem wunderbaren Breitbandnetz, was alle glücklich macht. Ja, kommen wir zum Ende nochmal ganz kurz zu so ein paar Ausblicken und Hinweisen. Erstmal ganz kurze Podcast-Tipps an der Stelle, auch wenn Hans hier mit im Raum ist. Ich will auf zwei Sachen verweisen von Jung und Naiv. Einerseits das Interview mit Erika Steinbach. Unbedingt mal reinschauen, wer es noch nicht gemacht hat. gemacht hat. Das ist nicht nur interessant, weil Thilo Jung als Linksextremer bezeichnet wird, nicht nur deshalb, sondern einfach auch, weil es doch ein sehr demaskierendes Interview ist, was man dort verfolgen konnte, über sie und über ihre Position. Und ich möchte auch verweisen, nicht ganz uneigennützig, auf die letzte Ausgabe der Hans-Jessen-Show. Da ging es um die Bewegung Wir sind laut, die ja letztlich versucht, über petitionsartige Anträge, wenn man so möchte, zu erzwingen, die Politik über die aktuellen Corona- und Schulmaßnahmen nachzudenken. Und dort wurde andererseits über diese Maßnahmen gesprochen, als eben auch auf verschiedene Blickwinkel. Und da ist auch irgendwann jemand zu hören aus dieser Runde hier. Nicht deshalb reinhören, sondern eher reinhören, weil diese Initiative unterstützenswert, glaube ich, ist. Wir hören uns dann selber im März wieder. Da schauen wir dann nach Frankreich im Zuge unserer Reihe. Wir schauen über Grenzen und dann schauen wir mal, was wir als zweites Thema dazu nehmen werden. Ob das dann die Ukraine sein wird oder ein anderes Thema, das, glaube ich, wird die Zeit noch zeigen. Bevor ich zum Dank komme, noch zwei Hinweise. Ich möchte nochmal darauf verweisen, wie jedes Mal, denkt daran, Spotify schön abschalten. Die Nutzerzahlen sinken auch, aber sind meines Erachtens immer noch zu hoch, was Spotify betrifft. Und ich will nochmal darauf verweisen, in den Shownotes findet ihr auch nochmal den Link zum Förderverein. Da haben sich ein paar Bankdaten geändert, was tatsächlich zu der Absurdität geführt hat, dass Geld irgendwie wieder zurückgebucht wurde. Achtet da nochmal drauf, da gab es irgendwelche Änderungen. Darüber werden wir nie informiert, deshalb sage ich es an der Stelle mal, wenn notwendig ist. Und natürlich wie immer Feedback, das wisst ihr ja, an die bekannte Adresse podcast@erg-werder.de. Und ich kann ankündigen, in nächster Zeit wird es auch ein paar Öffentlichkeitsänderungen von uns geben. Wann das ist, das wird die Zeit zeigen, aber wir versuchen uns auch da ein bisschen anders aufzustellen, entsprechend dessen, was der Anspruch an uns sein sollte. Zum Schluss geht natürlich der Dank in die Runde an unsere kleine Runde heute, aber die, die da waren, dafür umso besser. Manchmal ist auch eine kleine Runde schön. Und mein Dank geht natürlich an Hans, trotz Internetproblemen.
Gerne.
Ja, so ist es halt, ne? Und nächstes Mal klappt es mit dem Internet auch wieder, dann sind wir ganz stabil und wir hören uns, wie gesagt, im März wieder und dementsprechend geht's in das Outro mit dem Blick nach Frankreich, den wir da so ein bisschen anteasern, aber EN möchte noch was sagen. EN, bitte.
Ich glaube, auch wenn wir eine sehr verantwortungsbewusste Hörerschaft haben, ich hoffe es zumindest, lasst euch impfen. Lasst euch impfen.
Ah, ich glaube, dass wer wollte ich nicht sagen? Ja, alles danke. Wer uns folgt und uns zuhört, vielleicht seit einfach anzuhört, der sollte das spätestens machen. Denn wir haben es ja von den ersten mRNA-Impfungen bis zum Rückblick alles verfolgt. Insofern kann ich mich dem anschließen und passt natürlich auf euch auf. Im Outro, wie gesagt, gucken wir nach Frankreich als kleiner Teaser fürs nächste Mal. Und dann hoffen wir, dass wir bis zum nächsten Mal irgendeinen Zustand in der Ukraine haben, wo wir nicht Hunderttausende von Toten haben, über die wir uns unterhalten müssen. Und vielleicht wieder über schönere Dinge sprechen können, wie Friedrich Merz in der CDU. Ob das schön ist, weiß ich nicht. Oder über Hans sprechen, auch das wären schöne Themen. Wir wünschen euch einen schönen...
Jetzt muss ich nochmal, weil lasst euch impfen. Jetzt kommt mein Programmtipp. Am Tag, nachdem wir dieses Gespräch hier aufgezeichnet haben, gibt es ein Jung und Naiv mit Karl Lauterbach, das erste in seiner Funktion als Bundesgesundheitsminister. Das wird bestimmt auch spannend. Sowohl für die, die live dabei sind und sich zum Beispiel im Chat mit Fragen beteiligen, als auch diejenigen, die es dann hoffentlich hinterher sich anhören.
Also der Hinweis an alle Stammhörer, die es die Nacht schon hören, Sabine, ich meine dich, diejenigen können dann morgen entsprechend gleich in die Folge reinhören oder den Livestream, wann auch immer. Das ist Nachmittag, Hans, wahrscheinlich irgendwann.
Mittags.
Mittags sogar, naja, zur besten Zeit, wenn alle noch arbeiten sind. Ja. So ist es genau richtig. Ja. Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Zeit bis dahin. Bleibt gesund, passt auf euch auf, bleibt politisch und bis bald.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@erg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
Frankreich improvisiert nicht nur auf der Bühne und es beginnt schon bei den Kleinsten. Seit die Regierung beschloss, Schulklassen unbedingt geöffnet zu lassen, auch bei Positivfällen, müssen Kinder sich oft testen lassen oder sich selber testen, zu Hause.
So geht's nicht weiter. In seiner Klasse gab es heute 5 Fälle. Ich lebe in ständiger Sorge, dass er es bekommt, aber ohne Symptome und so meine Bekannten ansteckt. Man muss 3 Selbsttests machen, am Tag des Kontakts und 2 und 4 Tage später. Aber ich bin keine Krankenschwester. Und Tests bei Kindern zu machen, ist kompliziert.
Die Tests sind ätzend für mich. Morgen muss ich wieder einen machen. Andauernd. Das wird ätzend.
Neue Quarantäneregeln und Testvorschriften treiben Lehrer und Eltern gemeinsam auf die Straße.